Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir blicken heute voraus auf den großen Preis von Aserbaidschan. Endlich werden vermutlich viele von euch da draußen sagen, nach dieser Formel-1-Frühlingspause mit drei rennfreien Wochenenden am Stück. Aber das Warten hat jetzt bald ein Ende. Das vierte Saisonrennen steht vor der Tür. Damit übrigens auch der erste Sprint des Jahres. Das ist auch ein Thema heute bei uns. Ich bin Sophie Affeld und bevor wir loslegen, muss ich natürlich erst noch an meiner Seite Kevin Scheure, mein Co-Moderator, begrüßen. Hallo Kevin.
Hallo Sophie.
Und neue Woche, neuer Gast. Ich freue mich auch, dass in unserer Runde heute Ruben Zimmermann wieder dabei ist von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Hallo auch an dich, Ruben.
Hallo, servus zusammen.
Ja, freue mich sehr, dass du mal wieder dabei bist. Wie sahen denn für euch in der Redaktion eigentlich so die letzten drei Wochen aus? Ist ja eher so ein bisschen ungewöhnlich, diese frühe Pause oder diese lange Pause, so früh in der Saison besser gesagt. Hat man da auch mal so ein bisschen Zeit durchzuschnaufen oder vielleicht auch so ein bisschen was aufzuarbeiten vielleicht?
Beides tatsächlich. Ist auch mit ein Grund, warum ich jetzt hier sitze, weil Christian tatsächlich die Chance genutzt hat, um mal frei zu machen, was bei ihm halt echt selten ist unter der Saison. Aber es gab natürlich auch ein bisschen was zu tun, weil, also wir hatten ein bisschen Glück, muss ich sagen, dass wir das Rennen in Melbourne vorher hatten, weil da war halt so viel los, das hat halt Themen locker hergegeben, jetzt noch für die letzten zwei Wochen. Aber man merkt tatsächlich, langsam so wird die Newslage auch ein bisschen ausgedünnt. Also es ist schon ganz gut, dass es jetzt wieder losgeht. Ich glaube jetzt, alles, was es so zwischendurch zu berichten gab und auch die Geschichten, die es aufzuarbeiten gab, die sind jetzt alle so ein bisschen durch langsam. Von daher ist es gut auch bei uns, dass es jetzt langsam wieder in den Rennmodus geht.
Kevin Ottmar-Safnauer hat ja auch gesagt, er könnte sich vorstellen, so eine Pause auch immer irgendwie einzubauen. Wie stehst du dazu? Könntest du dir so eine Frühlingsauszeit auch fest im Kalender vorstellen?
Boah, das ist eine gute Frage eigentlich, weil ich glaube, dass es tatsächlich für viele der Teammitglieder, wenn man jetzt auch mal schaut, was so im Mai los ist, gar nicht so schlecht ist, wenn du dann im Mai, glaube ich, da sind vier Rennen in fünf Wochen oder so, dass du da nochmal so ein bisschen Zeit bekommst, durchzuschnaufen, ist natürlich so eine schwierige Rechnung, ne? Also die Fahrer, die können zum Beispiel in ihre Feriendomizile fahren oder auch die Teamchefs, aber ob jetzt der Mechaniker mit seiner Familie nochmal Urlaub machen kann, das ist dann die andere Frage. Also wenn man bedenkt, dass wir 24, vielleicht mal irgendwann 25 Rennen haben werden, ist so eine kleine Verschnaufspause, glaube ich, für alle Beteiligten gar nicht so verkehrt. Ob das dann immer so eine sehr explizite Frühlingspause sein muss, weiß ich nicht. Aber also ich stehe der Idee jetzt nicht verschlossen gegenüber, muss ich sagen.
Ja, ist natürlich trotzdem sportlich ganz spannend eigentlich auch, weil es ist ja nicht so wie im August, wo ja auch wirklich zwei Wochen komplett Ruhe ist, auch in den Fabriken, sondern die Teams durften ja auch weiter fleißig arbeiten an ihren Autos. Ruben hat es jetzt eben schon gesagt, ansonsten ist die Newslage jetzt eher dünn gewesen in den vergangenen Wochen, aber das, was es gab, das können wir jetzt vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen auch. Und ich würde sagen, da starten wir einfach mal mit der größten Neuigkeit, Ruben. Autosport, die haben ja kürzlich eine Geschichte veröffentlicht und berichtet, dass innerhalb des Mercedes Teams oder besser gesagt innerhalb des Technikteams von Mercedes, da einige Änderungen stattgefunden haben in der Struktur. Was geht da vor sich?
Um es vereinfacht zu sagen, so wie es auch Mercedes bestätigt hat, Mike Elliott und James Allison tauschen die Jobs. Das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht nicht so spektakulär, aber es ist schon eine News auch, die eine gewisse Sprengkraft hat, weil Mike Elliott ja in den letzten Wochen, Monaten eigentlich, oder anderthalb Jahren sogar, um das Zeitfenster noch ein bisschen größer zu machen, in der Kritik stand, weil halt ja Mercedes im Prinzip seit Beginn dieses neuen Reglements mit dem Ground-Effekt seit Anfang 2022 es ja nicht geschafft hat, ein Auto hinzustellen, das wirklich dauerhaft siegfähig ist. Also sie hatten natürlich immer mal wieder ihre guten Momente, auch im letzten Jahr schon, aber spätestens nachdem das jetzt mit dem W14 auch wieder deutlich nicht ausgereicht hat, um vorne an Red Bull ranzukommen. Da war Mike Elliott schon eine Personalie, die öffentlich auch sehr kritisch gesehen wurde, weil ich glaube, er hatte 2021 diesen Posten als Technikchef von James Allison damals übernommen, war also verantwortlich für alles im Prinzip, was seit 2022 passiert ist. Und das war nun mal aus Mercedes Sicht einfach nicht so gut, weswegen es dann zwangsläufig passiert ist, dass eben auch seine Person dann irgendwann in der Kritik stand. Und jetzt hat man sozusagen das Rad wieder zurückgedreht bei Mercedes. James Allison ist wieder da, der Mann, der ja für die Vorgängermodelle, die deutlich erfolgreicher waren, verantwortlich war, viele WM-Titel gewonnen hat mit Mercedes. Er hatte sich dann eben 2021 so ein bisschen rausgezogen eigentlich aus dem Tagesgeschäft. Ja, und jetzt ist er wieder da. Und das Ganze wird von Mercedes natürlich jetzt so dargestellt, ich behaupte jetzt nicht, dass es anders war, aber die Variante, wie es uns Mercedes verkauft, ist halt, dass Mike Elliott angeblich selbst die treibende Kraft war und halt gesagt hat, er fühlt sich in dieser Rolle nicht wohl oder hat nicht den Eindruck, dass er seine persönlichen Talente in dieser Rolle so gut aus- oder einbringen kann ins Team, wie er es in einer anderen Funktion könnte. Und deswegen ist jetzt halt James Allison wieder zurück im Tagesgeschäft und Mike Elliott bekommt den Job, den vorher James Allison hatte. Was das konkret bedeutet, ist einfach im Prinzip, dass James Allison wieder die Funktion hatte, die er auch bis 2021 hatte. Was natürlich vielen Mercedes-Fans jetzt große Hoffnung macht, dass es technisch gesehen wieder nach vorne geht. Es gab darüber hinaus auch noch ein paar kleinere weitere Wechsel im Technikteam. Da wurden ein paar Positionen noch mal ein bisschen genauer definiert. Ja, muss man jetzt abwarten, ob das was bringt. Und eben die eigentlich spannende Geschichte ist, was wirklich dahinter steckt. Weil nochmal, Mercedes erklärt es so, dass Mike Elliott selbst die treibende Kraft dahinter gewesen sein soll, dass man jetzt sozusagen wieder diesen Rücktausch gemacht hat, James Allison wieder in diese Position zu bringen des technischen Direktors. Ich bin mir tatsächlich, und das ist nur mein Gefühl, ich habe keinen Beleg dafür, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich alles von Mike Elliott ausging oder ob dann doch von oben dann, sprich von Toto Wolff, gesagt wurde, so kann es nicht weitergehen und jetzt muss dann eben auch personell was passieren.
Ja, trotzdem erhofft man sich natürlich, Entschuldigung, dass jetzt jeder wieder so eingesetzt wird, dass auch die Stärken optimal genutzt werden können, dann eben in dem Fall von Mike Elliott und von James Allison. Kevin, traust du dir da eine Einschätzung zu, wie viel diese, in Anführungszeichen, falsche Rollenverteilung jetzt Einfluss hatte auf den Misserfolg von Mercedes in den letzten Monaten und wie viel sich da jetzt auch ändern wird, jetzt wo eben James Allison dann wieder für das Tagesgeschäft zuständig ist?
Nee, traue ich mir nicht zu, weil es auch unseriös wäre, weil ich das nicht, dieses technische Verständnis habe ich einfach nicht. Also bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, was es halt tun könnte, ist das Vertrauen, wenn es dann innerhalb des Teams irgendwo ein angeknackstes in Richtung Mike Elliott gab, vielleicht wieder eher zu haben, wenn James Allison oben sitzt. Und ich glaube, das ist schon was einiges ausmachen kann bei Ingenieuren und auch bei Mitarbeitenden, wenn einer da oben sitzt, dem man das vielleicht eher zutraut, der vielleicht mit seiner Art und Weise eher was entfachen kann. Und ich möchte jetzt Mike Elliott da nicht falsch irgendwie, falsch charakterisieren, aber ich glaube, und ich habe James Allison zum Beispiel ja auch mal flüchtig gesehen bei den Testfahrten 2020 in Barcelona. Erinnert ihr euch noch an dieses, ich ziehe das Lenkrad zu mir und dann verschiebt sich quasi vorne so der Radstand ein bisschen. Das war ja schon sensationell und diese Ideen und auch die Aura, die er hat, ist schon besonders, wenn man dem mal irgendwie so gegenübersteht. Also das ist, der macht schon was. Also es ist wie Toto Wolff. Das sind so zwei Personen, die machen was mit einem. Und deswegen glaube ich, dass das vielleicht so rein von der Teamchemie was verändern könnte. Und ob das jetzt, sag ich mal, ganz akut was am Auto verändern wird, das weiß ich jetzt nicht. Also da gibt es schon viel aufzuholen für Mercedes. Ich kann mir nicht vorstellen, weil die Gerüchte gab es ja schon länger, dass James Allison wieder mehr in dieses Tagesgeschäft reingerutscht ist. Toto Wolff hat es ja eigentlich mal dementiert, jetzt ist es dann doch so. Das lässt eigentlich darauf schließen, dass James Allison, der ja immer noch bei Mercedes angestellt war, das wissen ja vielleicht die wenigsten, dass er angestellt war, aber für Ineos beim America's Cup Projekt der Segler viel gearbeitet hat. Also auch da passiert ja viel, sozusagen Subdienst in so einem Formel-1-Team auch. Und dementsprechend, jetzt ist es offiziell, wenn man jetzt 1 und 1 zusammenrechnet und der Wandel kommt jetzt schnell und das neue Konzept kommt jetzt schnell und die Veränderung funktionieren, dann kann man, glaube ich, sagen, dann war Toto Wolffs Dementi ein bisschen falsch, weil dann kann man vielleicht die Rückschlüsse ziehen, dass es schon James Allisons Ideen waren. Müssen wir abwarten. Also ich glaube, für Mercedes-Fans ist es jetzt nicht schlecht, mal wieder sowas zu haben, was ihnen Mut macht, weil ich glaube, die haben schon sehr viel sehr viel Negatives in letzter Zeit mitmachen müssen für ihre Verhältnisse. Ist ja immer so ein bisschen meckern auf hohem Niveau für Mercedes-Fans und Mercedes generell, aber schlecht für die Formel 1 kann es ja auch nicht sein, wenn so ein kluger Kopf wieder nach oben kommt und dann hilft, dass wir tatsächlich dann vielleicht sogar einen Zweikampf um den WM-Titel, Dreikampf um den WM-Titel kriegen können. Also mal sehen. Ich bin sehr gespannt drauf, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und was ich noch ganz spannend finde in diesem Zusammenhang auch, Stichwort Mike Elliott, es gab ja mal diese Gerüchte, das wurde, glaube ich, nie offiziell bestätigt, weil Mercedes immer dementiert hat. Aber es gab mal diese Gerüchte, dass Mike Elliott ja die treibende Kraft auch gewesen sein soll, dieses aktuelle Fahrzeugkonzept nicht aufzugeben. Dass man eben 2022 bei Mercedes intern schon Stimmen gehabt hat, die gesagt haben, also mit dem Konzept werden wir nicht an Red Bull rankommen. Etwas, was man ja jetzt auch vor ein paar Wochen erstmals öffentlich erklärt hat. Trotzdem hat man ja dieses Konzept für den W14 erstmal weiter beibehalten. Und da gab es eben die Gerüchte, dass Mike Elliott dafür verantwortlich gewesen sein soll, obwohl es halt Stimmen innerhalb des Teams gab, die schon im vergangenen Jahr vorgeschlagen haben, einen Weg zu gehen, der sich vielleicht dann doch eher dem Red Bull-Konzept nähert, wie es ja eigentlich mittlerweile alle machen. Und das ist natürlich für Mercedes insofern bitter, weil man halt nochmal ein halbes Jahr Entwicklungszeit eigentlich verschenkt hat. Ob es jetzt wirklich Mike Elliott war, der damals dafür gesorgt hat, dass man diese Richtung beibehalten hat, wie gesagt, es sind nur Gerüchte, aber es würde so ein bisschen dazu passen, dass er eben jetzt doch aus dieser Rolle des technischen Direktors erstmal verschwunden ist.
Und das meine ich ja mit Vertrauen, ne? Also das Vertrauen wiederherstellen in eine Position, die ganz wichtig ist für so ein Formel-1-Team. Das ist halt so, wenn das Konzept nicht funktioniert und es gibt innerhalb des Teams so viele Stimmen, die dagegen sprechen, dann ist es doch klar, dass das Vertrauen immer mehr verloren geht in diese Person. Und dementsprechend ist wahrscheinlich ein Wechsel auf der Position jetzt gar nicht ausweglos gewesen in dem Moment. Und wenn man jetzt so eine recht freundschaftliche Lösung finden kann, dass es nicht heißt, okay, Mike Elliott muss vor die Tür gesetzt werden, sondern wir können die Position im Grunde genommen tauschen. Und dass ja Mercedes so eine No-Blame-Culture fährt, das wissen wir ja. Also, dass da jetzt keiner hingeht und sagt, boah, Mike Elliott war schuld an allem und deswegen ist jetzt James Allison wieder da, das kann man ja auch verstehen. Jetzt müssen sie es halt zeigen oder jetzt muss es sich halt zeigen, dass es der richtige Schritt war. Und ich finde es auch ein bisschen einfach, also finde ich, das habe ich auch gehört, haben wir auch schon drüber gesprochen, auch in den Livestreams hier auf Formel 1, die auf dem YouTube-Kanal, dass eine Person quasi dafür verantwortlich sein soll, dass dieses Konzept beibehalten wird. Also da muss man halt auch Toto Wolff hinterfragen, der ja eigentlich dann ein Machtwort sprechen muss und sagen muss, nee, sorry, das machen wir nicht. Im Gegenteil, er hat ja dann auch, ist ja dann auch dabei geblieben, ja, und sagt dann jetzt nach zwei Rennen, okay, wir müssen die Mülltonne. Also ich glaube, dass es schwierig ist, das immer so auf eine Person runterzuziehen. Und Da muss Mercedes vielleicht auch wieder ein bisschen zu sich finden und wieder zu alter Stärke finden und mal sehen, ob es klappt.
Ja, ich glaube, damit ist dann zu dem Thema auch wirklich alles gesagt. Ich würde sagen, dann können wir auch zur nächsten Neuigkeit übergehen, die zugegebenermaßen nicht ganz so groß ist, Kevin, aber man kann es schon mal erwähnen. Und zwar kommen wir da vom Mercedes-Werksteam zum Mercedes-Kundenteam, nämlich McLaren. Die haben nämlich angekündigt, jetzt vor kurzem, dass sie ein neues Fahrerentwicklungsprogramm auf die Beine stellen, auch mit dem Ziel, dann die entsprechenden Piloten am Ende in die Formel 1 zu bringen. Man arbeitet da wohl auch recht eng zusammen mit den McLaren-Teams in anderen Rennserien, unter anderem ja IndyCar und Formel E, da sind sie ja auch vertreten und genau, geleitet wird das Ganze von Emanuele Pirro, der ja auch bekannt ist als ehemaliger Formel-1-Fahrer, auch als ehemaliger Testfahrer für McLaren zu Prost und Senna-Zeiten noch und die 24 Stunden von Le Mans hat er ja auch gewonnen, also durchaus ein Mann mit viel Erfahrung und vielleicht auch nicht so schlecht, Kevin, dass man sich da jetzt so ein bisschen um die Zukunft kümmert. Klar, aktuell hat man jetzt zwei sehr starke und auch noch sehr junge Fahrer mit Oscar Piastri und Lando Norris, aber wenn man so auf das Team als Ganzes blickt, muss man ja erstmal schauen, wie lange man die überhaupt dann so halten kann auch.
Ja, aber wo ist die Neuigkeit? Also ich dachte, das hätten sie schon. Das ist halt das.
Ja,
also,
das dachte ich auch. Wo ist Lando Norris denn hergekommen, Lewis Hamilton?
Ja, ich ging auch davon aus, dass mit dieser Geschichte rund um Palau und Award und so, dass es doch klar war, dass sie da irgend so ein, also ich kann mich auch irgendwie daran erinnern, dass es so eine Art der Verkündung auch schon mal gab, so dass man jetzt so dieses Junior-System stärken möchte bei McLaren und jetzt hat man
also den ganzen... Ich glaube, die hatten halt schon mal so ein Programm ja quasi mit Palau und so weiter, das ja aber dann nicht so speziell auf Formel 1 zugeschnitten war. Ich meine aber auch, dass Ugochukwu, der jetzt auch Teil offiziell dieses Programms ist, eigentlich auch schon in diesem Nachwuchskader war und eigentlich auch der einzige offizielle Fahrer, der in diesem Kader war. Also wo genau der Unterschied ist, weiß ich leider jetzt auch nicht so genau. Ne?
Erstmal danke, dass du den Namen ausgesprochen hast. Ja, ein bisschen. Ja. Aber okay, es ist halt nett, es ist nette PR. Am Ende des Tages gibt es halt nur zwei Plätze in der Formel 1 und sollte Lando Norris den Laden nicht verlassen und Piastri den Laden nicht verlassen, dann weiß ich jetzt nicht, ob die drei Namen, die jetzt in dem Pool sind, ob die jetzt dann die nächsten sind. Ich glaube, wenn man so ein ganzheitliches Programm fährt, wo man in vielen Serien, in denen man ja unterwegs ist, da was aufbaut, um den Kids und den jungen Fahrern eine Perspektive zu geben. Ich glaube, damit tut man sich einen Gefallen und passt ja auch so ein bisschen in dieses, ja, ich will nicht sagen Cowboy-System von Zac Brown, aber irgendwie ist es ja schon so, er fängt die jungen Talente sehr gerne ein und parkt sie dann und jetzt gibt man dem Ganzen einen Namen und jetzt kann man das wahrscheinlich auch so ein bisschen besser verschlagworten, wenn man dann halt jungen Fahrern sagt, ach komm doch zu McLaren, hier bist du in unserem Programm und dann bringen wir dich in Serie XYZ und am Ende wird es vielleicht was oder wird es vielleicht nichts. Also mehr ist es, glaube ich, gar nicht tatsächlich.
Ja, ich meine, man sagt ja auch, man möchte die Fahrer ja auch vom Kartsport von Anfang an begleiten und dann eben hoch bis irgendwann zur Formel 1, muss man ja auch sagen, bei Alex Palou und Petter O'Ward. Also ist der Zug natürlich dann schon längst abgefahren. Die sind zwar auch noch jung, aber gut, das trifft dann vielleicht eher eben dann wieder auf Ugo Udo-Chukwu zu. Der hat jetzt auch am vergangenen Wochenende sein Vollzeitdebüt in der italienischen Formel 4 gefeiert, da auch gleich mal eine Pole und einen Sieg eingefahren. Also ja, werden wir dann weiter beobachten, was da dann noch so nachkommt. Genau, letzte Neuigkeiten, vielleicht noch ganz kurz im Nachklapp zum Rennen in Australien. Ferrari hatte da ja noch mal eine Petition gestartet, um die 5-Sekunden-Strafe rückgängig zu machen von Carlos Sainz, die er da nach der Kollision mit Fernando Alonso bekommen hat. Das wurde von der FIA allerdings abgelehnt, weil eben nicht genug neue Beweise vorgebracht werden konnten. Dementsprechend wird sich da jetzt auch nichts dran ändern, auch wenn Carlos Sainz da relativ wenig Verständnis für gezeigt hat, auch auf Instagram danach und da ein bisschen mehr Einheitlichkeit auch in Zukunft gefordert hat. Ich denke, da können wir uns alle wahrscheinlich dran auch anschließen. Ich hoffe sehr, dass wir dann in der Analyse zum großen Preis von Baku nächste Woche dieses Thema nicht anpacken müssen. Ich glaube, viele von euch da draußen können es auch schon nicht mehr hören. Ich glaube, die Teams selber auch nicht. Auch Günther Steiner hat sich ja noch mal ein bisschen aufgeregt über diese rote Flagge jetzt im Nachhinein noch mal, die Nico Hülkenberg ja auch so ein bisschen vielleicht sogar sein Podium gekostet hat. Also es hat viele auch in der Pause nicht losgelassen, dieses Thema. Apropos Günther Steiner, hat eigentlich jemand von euch schon sein Buch zufällig gelesen? Wahrscheinlich nicht, oder?
Ich hab's tatsächlich noch nicht komplett gelesen. Ich habe aber viele Passagen draus schon gelesen. Wir hatten tatsächlich die Möglichkeit, das vorab schon zu bekommen. Und es stecken tatsächlich auch ein paar, also wie man Günther Steiner halt kennt, also ein paar knackige Zitate mit drin. Und ansonsten ist es halt tatsächlich, ja, wie ein Tagebuch eigentlich. Also er geht halt wirklich jeden Tag eigentlich an allen Grand Prix-Wochenenden durch, also Freitag, Samstag, Sonntag und so weiter. Oder dann auch ein paar wichtige Tage dazwischen. Es ist schon ganz, ganz, ganz interessant, was drinsteht, das mal so aus seiner Sicht nachvollziehen zu können, was 2022 alles passiert ist. Was ich persönlich schade finde, ist, dass er doch viele spannende Details einfach auslässt oder auslassen muss, wahrscheinlich auch, weil er halt nicht drüber schreiben darf. Also gerade wenn es um solche Fragen geht, was mich zum Beispiel interessiert hätte, wen sie damals alles auf der Liste hatten, als bekannt geworden ist, dass Nikita Mazepin kurz vor Saisonstart dann rausgeschmissen wurde. Da geht er zum Beispiel leider gar nicht drauf ein. Also da geht es dann darum, wie sie Kevin Magnussen zurückgeholt haben zum Beispiel. Aber es geht halt nicht drum, wen hätten sie denn noch auf der Liste gehabt oder mit wem haben sie womöglich sogar schon gesprochen. Also er verrät dann, dass er tatsächlich auch von anderen Piloten selber kontaktiert wurde im Hinblick auf dieses Cockpit. Aber er sagt halt nicht, wer es war. Das finde ich persönlich ein bisschen schade. Ist aber wahrscheinlich auch nachvollziehbar, weil das ist natürlich das Problem. Also Günther Steiner ist ja nach wie vor noch in dem Job drin. Ich glaube, wenn man so ein Buch 10 oder 20 Jahre später schreiben würde und mit der Formel 1 nichts mehr am Hut hätte, dann würde man wahrscheinlich viele Details auch verraten können, bei denen es halt in der Form aktuell nicht geht, solange man noch in diesem Zirkus drinsteckt und auch eine tragende Funktion hat.
Ja, trotzdem danke für den ersten Eindruck. Surviving to Drive heißt das gute Stück, ja?
Ja, ich finde, ich habe es auch, bin ja auch in Genuss gekommen, das Vorabdruck sozusagen. Und ich finde die Schreibart völlig anstrengend. Also ich tue mich da echt schwer, das zu lesen. Also nicht inhaltlich, ne? Da hat Ruben schon alles, finde ich, gut zusammengefasst. Aber so, da ist halt sehr viel dieses Focking und sowas drin, ja. und halt das Narrativ, Norman hat es eigentlich sehr gut beschrieben, also unser Kollege Norman Fischer, das Narrativ bedienen, das ist mir einfach zu viel in so einem Buch, bin ich ganz ehrlich. Also das kann man dann mal machen, wenn es witzig ist, aber es ist dann so gewollt. So, es kommt dann immer wieder und ich meine, ich verstehe das.
Man bekommt halt Netflix, Günther.
Ja, in Schriftform. Also, ja, und ist das der Günther? Also ich weiß nicht, da gefiel mir der Kanalmitglieder-Stammtisch Günther irgendwie besser, aber gut.
Ja, also wenn es nicht für die Öffentlichkeit wäre, würde er wahrscheinlich sein Tagebuch nicht so schreiben.
Das denke ich auch nicht. Aber ich meine, es ist cool, dass wir so einen relativ eminenten Einblick bekommen in so eine Saison, die ja doch wild war für Haas und dementsprechend, also wenn ihr Interesse daran habt, dann ja, lest es euch durch. Ich weiß gar nicht, ob es ein deutsches Buch geben wird davon. Also wüsste ich jetzt nicht, aber es gibt ein selbst eingesprochenes Hörbuch, soweit ich weiß, sogar. Mal gucken, dann könnt ihr sogar hören, wie er Focking sagt.
Sehr schön. Ja, Surviving to Drive heißt das gute Stück, glaube ich, ne? Wenn ihr es euch zu Gemüte führen wollt. Ich habe es jetzt noch nicht zu Hause. Mal gucken, ob ich mir das dann nochmal anschaffen werde. Ich würde sagen, damit schließen wir dieses Newstake dann auch mal ab und blicken dann eben gleich voraus, was uns da am kommenden Wochenende erwartet im Baku. Und auch das Thema Sprint und Sprintformat wollen wir da nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Das dann aber nach einer ersten kurzen Unterbrechung. Und dann hören wir uns gleich wieder hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast, auf meinsportpodcast.de.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Da sind wir wieder zurück mit der Vorschau auf den großen Preis von Aserbaidschan hier bei Starting with dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Aserbaidschan, ja, auch ja, eines dieser Grand Prix-Austragungsländer, wo die politische Lage durchaus auch als schwierig angesehen werden kann, muss man sagen. Es ist ein Land mit einem ja eher autokratischen Machtsystem. Korruption ist immer wieder ein Thema, natürlich auch der Bergkarabach-Konflikt. Wir haben das aber auch alles schon in unserer Vorschau auf den 2022er Grand Prix besprochen. Das dürfte letztes Jahr gewesen sein, genau. Deshalb würde ich das so ein bisschen ausklammern wollen heute. Aber man kann sagen, so richtig viel hat sich seitdem nicht geändert, sofern ich das beurteilen kann. Und Kevin, das wirft natürlich auch mal so ein kleines oder kleinen Schatten auf dieses Rennen, zumindest wenn man sich mit diesen Themen auseinandersetzt, wie du ja auch. Aber wie gesagt, lass uns stattdessen auf das Geschehen jetzt auf der Strecke schauen. Was macht Baku so für dich aus? Worauf kommt es da auch an für die Teams?
Muss ja wirklich sagen, Baku ist so von diesen ganzen Stadtkursen so mein Lieblingskurs eigentlich, weil es
die
ist
vielen so, glaube ich, ja.
Ja, es passiert halt auch immer was. Das ist, glaube ich, wir haben es ja mal Drummer by Jan genannt, also irgendwie passiert dort immer was. Du hast diese extrem lange Gerade, wo es auf Power ankommt, dann hast du diese extrem winkligen Kurven, wo es auf einen guten Kurventraktion ankommt bei den Autos, aber eben auch aufs Fahrergeschick. Ja, so Nico Hülkenberg, der mal ein potenzielles Podium weggeschmissen hat an der Wand, Charles Leclerc, der in der Altstadt in die Mauer gefahren ist, da in diese Tech Pro Barrier. Dann haben wir Teamduelle gesehen von Ricciardo und Verstappen, die sich ineinander gefahren sind, der Magic Button von Lewis Hamilton mit dem Restart in der letzten Runde irgendwie. Also es ist immer irgendwas los, es ist nicht langweilig und diese Strecke ist auch genau das. Sie ist halt wirklich nicht langweilig, weil sie fordert die Fahrer wirklich extrem heraus, glaube ich. Und es ist einfach auch, ja, es ist einfach eine super Stadtstrecke. Es ist wirklich gemacht für die Formel 1 und deswegen freue ich mich tatsächlich, unabhängig von den Sachen, finde ich, die man nicht vernachlässigen sollte, aber wo wir ja schon viel gesprochen haben, immer auf dieses Rennwochenende und mit dem Sprint dieses Jahr haben wir, glaube ich, nochmal was sehr, sehr Spannendes dabei. Denn von all den Orten, die jetzt neu den Sprint dazu bekommen haben, ist Baku für mich tatsächlich der interessanteste gewesen.
Ja, Christian Horner hat es ja ein bisschen als lächerlich bezeichnet. Mal gucken, wie das dann am Ende ausgeht. Ich glaube auch, dass das auf jeden Fall für ein bisschen Drama sorgen könnte. Andererseits haben wir das bei Saudi-Arabien ja auch gedacht, dass es da immer Drama gibt. Das war ehrlicherweise dieses Jahr ein bisschen langweilig, aber gut, warten wir einfach ab, würde ich sagen, wie das dann im Baku auch wirklich wird. Ist ja auch setup-technisch immer eine ganz spannende Strecke, weil du da ja eben auch diesen Kompromiss finden musst zwischen wenig Abtrieb für diese ellenlange Startzielgerade und aber auch eben genug Abtrieb für diese vielen 90-Grad-Kurven auch und natürlich mit Sprintwochenende dann auch nur 60 Minuten Zeit, um das dann auch richtig zu treffen. Also vielleicht können wir da auch so die ein oder andere Änderung in der Hackordnung sehen, wäre ja zur Abwechslung vielleicht ganz nett auch. Die Frage ist natürlich, Ruben, ob sich Red Bull da am Ende von beeindrucken lässt. Die Gegner können vielleicht so ein bisschen hoffen mit Blick auf die Statistik. Es gab ja bislang 6 Rennen im Baku und jedes Mal stand ein anderer Fahrer ganz oben auf dem Podium und sowohl Max Verstappen als auch Sergio Perez waren schon dabei. Also wenn man sich da jetzt dran festklammern will, könnte man sagen, die haben ihre beiden Siege im Baku schon aufgebraucht. Aber wenn man das jetzt mal ernsthaft betrachtet, dann muss man wahrscheinlich schon tief graben, um da irgendwie Argumente zu finden, warum ja ein anderes Team als Red Bull ganz oben stehen sollte, oder?
Ja, in der Tat. Also ich glaube auch, wenn man sich die Strecke anschaut und die Charakteristik und gerade auch die langen Geraden, ich meine, es ist kein Geheimnis, dass Red Bull dieses Jahr vor allem auf den Geraden eine absolute Macht ist. Ja, jetzt kommst du nach Baku mit diesen langen Geraden. Ich sehe ehrlich gesagt Naja, oder sagen wir es mal so, wenn sich die Autos so darstellen, wie sie das in den ersten Rennen getan haben, dann sehe ich keinen Grund, warum Red Bull nicht gewinnen sollte. Was wir natürlich jetzt nicht genau wissen zu diesem Zeitpunkt, ist, wer tatsächlich welche Updates mitbringt und wie die tatsächlich auch funktionieren. Das ist natürlich für die Teams dann auch ein Problem, weil das ist immer das Schwierige bei Sprintwochenenden. Wir haben es ja gerade schon gehört von Kevin, du hast halt nur diese eine Stunde Trainingszeit. Und gerade wenn du dann Updates mitbringst, hast du halt kaum Zeit, irgendwas auszuprobieren. Und gerade wenn man weiß, dass zum Beispiel der Mercedes ja auch ein Auto ist, das einfach sehr, sehr empfindlich ist und sehr, sehr empfindlich auf Setup-Änderungen reagiert und nur ein Arbeitsfenster hat, was sehr, sehr klein ist und was du genau treffen musst, dann macht es der Sprint sicherlich für die zum Beispiel nicht leichter. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass jetzt irgendjemand ein Update dabei haben wird, das plötzlich eine halbe Sekunde bringt. Und insofern, ja, ist Red Bull eindeutig das Team, das es zu schlagen gilt. Aber es ist halt Baku, es kann viel passieren, es kann Safety Cars geben, es kann Ausfälle auch geben. Von daher hoffen wir einfach mal auf ein spannendes Rennen, bei dem aber Red Bull zumindest auf dem Papier eindeutig wieder Favorit sein sollte.
Kevin, dann bleibt natürlich wie immer in Anführungszeichen nur noch die Frage, wer sich dann um die oder den verbleibenden Podestplatz streitet, wenn eben alles normal laufen sollte. Nach Australien wird man da jetzt vermutlich zunächst mal an Aston Martin oder Red Bull denken, aber natürlich ist Baku eben auch ja eine ganz andere Strecke nochmal von der Charakteristik her, auch wenn es auch ein Stadtkurs ist. Für Ferrari ist es jetzt historisch gesehen nicht die beste Strecke. Du hast doch den Qualifying-Unfall von Charles Leclerc eben schon angesprochen. Sie hatten jetzt trotzdem natürlich auch eine lange Pause. Glaubst du, das kann vielleicht jetzt noch helfen, dass sie ja mal ein bisschen reflektieren konnten auch, vielleicht so einen kleinen Reset auch durchführen konnten und jetzt wieder mit ein bisschen ja kühlerem Kopf angreifen können. Also wir warten ja auch noch ja doch auf den ersten Podestplatz noch in diesem Jahr. Wie siehst du da die Chancen für Baku aktuell?
Ich habe da meine Zweifel. Oh, ich weiß es nicht. Ferrari macht mir echt Sorgen. Jetzt kommt da diese Woche oder letzte Woche auch noch dieses Gerücht um Carlos Sainz raus, beziehungsweise wird kolportiert in katalanischen Medien, muss man ja immer spezifizieren, dass Ferrari ihn, naja, nicht vor die Tür setzen will, aber dass man ihm zumindest kritisch gegenübersteht. Also da fragt man sich halt schon, wo kommt sowas her? Weil das ist dann, ja, es wirkt jetzt, dass jetzt so diese Anfänge der Politikmacherei beginnen irgendwo ein Stück weit. Das bringt Unruhe rein und dieses Team braucht Ruhe gerade. Und ich habe meine Zweifel, dass das in Baku wirklich nach vorn gehen kann für die, weil das Auto ist ja tatsächlich auch gerade so ein bisschen, ja, im Grunde genommen ein Auslaufmodell. Ja, auch da wird man dann vermutlich in Imola dann ein neues Konzept präsentieren. Ob vielleicht, wenn ja, überhaupt, das, am Ende des Tages weiß man es erst, wenn das Konzept wirklich am Auto ist. Aber ich glaube, die sind vom Kopf her gerade so weit weg von der Spitze. Das ist in Baku leider ein Problem. Also da musst du halt ein Stück weit schon, ja, selbstbewusst sein, da musst du schon an dein Auto glauben, da müssen die Fahrer an sich glauben und ich habe das Gefühl, dass dieser Glaube bei Ferrari gerade allen so ein bisschen abhanden gekommen ist und deswegen schätze ich sie jetzt tatsächlich nicht in Baku als eine der Teams ein, die da jetzt den großen Schritt machen können. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass da Alpine zum Beispiel sich vielleicht sogar noch vor Ferrari schummeln kann, also dass wir quasi Red Bull, Aston Martin, Mercedes, Alpine und dann erst Ferrari da sehen. Also ich glaube, Ferrari-Fans wird ein sehr schweres Wochenende bevorstehen.
Ja, sie haben aber auch in Baku tatsächlich ja immer Pech gehabt eigentlich. Ja, also wenn ich mal zurückdenke, was mir einfällt bei Ferrari und Baku, ist halt der Rammstoß damals von Vettel gegen Hamilton. Dann hast du den Unfall von Leclerc damals im Qualifying, hast du ja auch gerade schon angesprochen. Und letztes Jahr hatten sie ja einen Doppelausfall am Ende, glaube ich, sogar. Genau. Ja. Den ersten seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahren. Also irgendwie Ferrari und Baku, das hat halt bisher auch einfach nie zusammengepasst. Das muss halt für 2023 nichts heißen, aber ja, historisch gesehen war es jetzt nicht ihre erfolgreichste Strecke, haben auch noch nie gewonnen da. Also ja, es gibt wahrscheinlich bessere Kurse, um das Ruder rumzureißen für Ferrari.
Ja, aber die gute Nachricht ist, ne, schlechter als letztes Jahr
kann es dann immer nicht laufen.
Ja. Also, man muss sich an irgendwas festklammern. Ne. Ja, wobei bei Charles Leclerc wird es irgendwie gerade auch so ein bisschen ins Bild passen. Ja, er hat es ja auch selbst gesagt, eigentlich den schlechtesten Saisonstart aller Zeiten in der Formel 1 für sich persönlich, ja, aktuell. Also keine leichte Situation auch für ihn, Ruben. Machst du dir noch so ein bisschen Sorgen um seine Motivation am Ende? Ich meine, dass es jetzt auch in diesem Jahr vermutlich nichts wird mit dem WM-Titel, das zeichnet sich ja halt schon so ein bisschen ab. Dürfte ja auch schon ganz schön wehtun, auch für ihn nach diesem Saisonverlauf, auch 2022.
Ja, ich glaube, was man nie vergessen darf, ist, dass Charles Leclerc ja auch noch relativ jung ist. Also ich glaube, es ist jetzt für seine Karriere auch nicht das Ende der Welt, wenn er dieses Jahr jetzt wieder nicht Weltmeister wird. Aber irgendwann wirst du, glaube ich, auch als Charles Leclerc einfach ungeduldig und dann auch unzufrieden mit dem Team, weil ich glaube, was man ohne Frage sagen kann, Charles Leclerc liebt Ferrari. Also das ist wirklich, das ist ihr Fahrer, ja. Und das ist so ein bisschen auch der Unterschied, glaube ich, zu Carlos Sainz. Kevin hat ja die Gerüchte gerade angesprochen, die es momentan gibt. Carlos Sainz ist halt einer, der wurde halt von Red Bull in die Formel 1 gebracht. Und der hat damit Leistung auch überzeugt. Das ist klar. Und irgendwann hat man ihn dann zu Ferrari geholt. Aber Leclerc ist halt der Ferrari-Zögling einfach. Und das beruht auch auf Gegenseitigkeit. Also Leclerc lebt für Ferrari. Weswegen ich mir auch eigentlich nicht vorstellen kann, dass er irgendwie bestrebt ist, das Team zu verlassen. Aber auch ein Charles Leclerc, auch jemand, der sich zu 100% mit Ferrari identifiziert, auch der wird sich irgendwann die Frage stellen, wie lange er dieses Spiel noch mitmachen möchte und dass du jedes Jahr wieder Hoffnungen hast und jedes Jahr eigentlich doch wieder enttäuscht wirst. Ich weiß nicht, wie es bei ihm im Kopf aussieht. Stichwort Motivation. Ich glaube tatsächlich, und das geht, glaube ich, jedem Formel-1-Fahrer so, oder jedem sehr, sehr guten Formel-1-Fahrer, wenn du nicht um den WM-Titel kämpfen kannst, dann fehlen vielleicht diese letzten 1-2%. Und das ist auch gar nicht negativ gemeint im Hinblick auf Charles Leclerc. Ich glaube zum Beispiel, das ging auch einem Sebastian Vettel so bei Aston Martin. Wenn der merkt, es geht halt nicht mehr, dann fehlen da halt diese letzten Prozent. Ich glaube auch, dass das aktuell bei Lewis Hamilton ein Problem ist zum Beispiel. Der holt, glaube ich, auch diese letzten Prozent nur dann raus, wenn er wirklich weiß, es geht um Siege und es geht um den WM-Titel. Und wenn er bei Lewis Hamilton auch nur um 4., 5. Plätze fährt, dann ist er vielleicht auch nicht bereit, einfach diese letzten Prozent noch rauszuholen und nochmal ans Limit näher ranzugehen. Und ich glaube, dass das bei Charles Leclerc sicherlich auch eine Rolle spielen kann. Es ist wahrscheinlich zum Beispiel auch kein Zufall, dass er 2021 ja die Weltmeisterschaft sogar hinter Sainz beendet hat, weil es eben einfach ein Jahr war, in dem es für Ferrari nicht um den WM-Titel ging. Damals war das große Ziel 2022 und da hat man dann ja auch gesehen, als es dann plötzlich ein siegfähiger Ferrari war, da ist Leclerc plötzlich Sainz ja auch komplett um die Ohren gefahren. Deswegen glaube ich schon, dass das bei ihm, wie eben schon angesprochen, bei jedem guten Fahrer eine Rolle spielen kann, dass wenn du kein siegfähiges Auto plötzlich mehr hast, dass dann eben diese letzten Prozent fehlen. Ja, und es wird tatsächlich jetzt in den nächsten Jahren dann sehr, sehr spannend. Ich glaube, sein Vertrag läuft ja noch bis Ende 2024. Das heißt, spätestens dann im nächsten Jahr, wenn es dann an die Verlängerung rangeht, und wenn sich Ferrari bis dahin eben immer noch nicht erholt haben sollte und man weiterhin nur 3., 4. Kraft ist, und dann womöglich ja ein Cockpit bei Mercedes zum Beispiel frei wird, dann ist es eben so, dass ich mir durchaus bei aller Liebe zu Ferrari vorstellen könnte, dass ein Charles Leclerc dann doch bisschen intensiver über seine Zukunft nachdenkt. Jetzt aktuell muss man schauen, wie er da aus diesem Loch wieder rauskommt. Es ist eine schwierige Situation, ganz klar.
Ja, könnte auf jeden Fall noch spannend werden, auch mit Blick auf den Fahrermarkt. Hast du völlig recht. Kevin, du hast jetzt eben schon gesagt, du traust Ferrari das Podium nicht zwangsläufig zu. Wem traust du es denn stattdessen zu? Ich nehme an, Aston Martin oder Mercedes vermutlich ein bisschen eher. Kannst du dich da entscheiden, wer da die Nase vorn hat oder erwartest du da ja vielleicht wieder eher so ein Kopf-an-Kopf-Duell?
Fernando Alonso.
Ja, ist auch eine gute Antwort.
Festgelegt auf Fernando Alonso. Ich glaube nicht, dass Lance Stroll aufs Podium fährt.
Hat er aber in Baku schon geschafft.
Hat er schon geschafft. Ja. Hat er schon geschafft. Also das sollte jetzt auch nicht Lance Stroll diskreditieren, sondern eher dieses Momentum, was Fernando Alonso einfach aktuell hat, hervorheben. Ich glaube, dass der Aston Martin bis zu dem Zeitpunkt, wo die Teams hinter Aston Martin wirkliche Updates bringen, die funktionieren, auch stärker sein wird als diese Teams. Es war ja auch das, was Alonso so ein bisschen angekündigt hat nach dem großen Preis von Australien in der Pressekonferenz. Die anderen Teams werden nicht schlafen, die werden Updates bringen und dann gilt es bei uns auch Updates zu bringen und da dran zu bleiben, weil das ist halt der Moment, der für Aston Martin gefährlich werden könnte, wenn ihre Entwicklung irgendwie vielleicht ein bisschen hinterherhinkt, jetzt auch aufgrund dessen, dass die Fabrik gebaut wird und so weiter und so fort, die ja jetzt dann im Laufe des nächsten Monats dann zumindest ein Fabrikteil eröffnet wird, dass sie dann auch in Baku noch diesen Vorteil haben. Plus, ich glaube, ja, Vettel ist ja auch auf Aston Martin in Baku aufs Podium gefahren. Und deswegen sehe ich nicht, warum das Fernando Alonso dieses Wochenende nicht auch schaffen sollte. Das Auto passt. Das Auto ist ja dem Red Bull näher. Nicht ganz so nah, wie viele immer behaupten, aber durchaus näher und dementsprechend auch von der Charakteristik so ausgelegt, dass das funktionieren kann. Aber es ist halt Baku, ja. Und dementsprechend ist nicht sicher. Ich glaube aber rein, wenn wir jetzt nur auf dem Papier die Autos vor uns haben und sagen müssten, okay, wer ist hinter Red Bull da direkt der nächste Kandidat, dann sehe ich da erstmal nur Fernando Alonso, weil ich glaube nicht, dass die Mercedes aus eigener Kraft mit dem Auto aktuell dort auf Platz 3 fahren könnten. Da braucht es dann wieder so ein vielleicht ein schlechtes Qualifying oder einen schlechten Start oder einen Ausfall von Alonso oder auch Stroll. Und deswegen, ja, weiß ich nicht. Also an Alonso geht zurzeit einfach da wenig vorbei. Platz 3 ist fast eingeloggt bei ihm. Und das sehe ich auch in Baku so.
Ja, Fernando Alonso hat ja auch gesagt, eigentlich fand er diese Pause auch total blöd jetzt. Lewis Hamilton übrigens auch, die werden beide lieber gefahren in dieser Zeit. Gut, verständlich wahrscheinlich auch, wenn man sieht, dass es in Australien ja ganz gut gelaufen ist. Ja, wo sie ja auch mal wieder beide gemeinsam auf dem Podium standen. Das war jetzt ein Bild, Kevin, das haben wir in der jüngeren Vergangenheit nicht allzu oft gesehen. Und das, obwohl ja beide eigentlich schon auch so eine kleine Vergangenheit miteinander haben auf der Strecke. Glaubst du, dass so zwischen Lewis Hamilton, Fernando Alonso in diesem Jahr so eine kleine Rivalität auch wieder aufleben könnte vielleicht, auch wenn es jetzt nicht um den WM-Titel geht, aber immerhin ja um Podestplätze?
Das ist eine spannende Frage. Das wird ein bisschen davon abhängen, wie der Entwicklungskampf zwischen Aston Martin und Mercedes weitergeht. Und dann glaube ich schon, ja, dass die so ihre eigene private WM fahren werden, weil um ganz vorne werden sie dann wahrscheinlich beide nicht mitfahren. Und dann kann man ja gucken, wie man so das interne Kräftemessen so ein bisschen macht. Ich fand es eigentlich ganz schön, sie mal wieder zusammen auf dem Podium zu sehen tatsächlich und ja auch sehr fair miteinander umgegangen. Aber ja, ist natürlich schon interessant. Also ich finde sowieso, dass es eine sehr interessante Saison sein wird. Vielleicht nicht mal um die WM, sondern eben, was bringen die Teams und wie entwickeln sich die Teams und wie wechselt auch dieses Kräfteverhältnis vielleicht noch über die Saison. Also deswegen ist das natürlich dann nochmal explizit auf Fahrer zugeschnitten, natürlich ein sehr interessantes Duell, was ich natürlich gerne sehe und was auch für Sprengstoff sorgt, was auch für Unterhaltung sorgt und dementsprechend auch für uns was, worüber wir dann reden können über die nächsten Wochen und Monate.
Alonso, Hamilton, gleiches Auto. Ruben, wen würdest du da aktuell so vorne sehen? Ich weiß, das ist eine Frage, über die können wir jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde reden. Aber vielleicht kriegst du es ja auch kürzer zusammengefasst.
Im gleichen Auto. Boah. Also ich habe das Gefühl, wirklich reine Gefühlssache, weil es ja komplett ja, spekulativ klar ist, aber ich würde, glaube ich, tatsächlich Alonso momentan den Ticken vorne sehen, weil bei Alonso, das ist einfach so wieder die Frage des Momentums, also Alonso ist irgendwie jetzt jahrelang hinterhergefahren, in Anführungszeichen, mit Alpine, jetzt hat er ein gutes Auto und jetzt, der hat einfach Bock momentan, ja, der hat wieder Lust auf Formel 1, das macht dem Spaß, wenn er wieder vorne mitfährt. Das gleiche Thema, was wir gerade ja auch schon hatten, ja, also wenn du als absoluter Topfahrer hinterherfährst, dann fehlt halt irgendwie so diese letzte Motivation. Und ich glaube, Alonso merkt halt jetzt wirklich gerade mit Aston Martin, da geht halt einfach was. Und das ist halt das, was ihm jetzt nochmal so diesen zusätzlichen Schub verleiht. Ich glaube tatsächlich, Lewis Hamilton ist momentan auch recht motiviert, oder zumindest motivierter, als man teilweise in der Vorsaison den Eindruck hatte. Aber ja, ich glaube, fahrerisch nehmen sich die beiden einfach nicht viel. Aber ich habe einfach momentan das Gefühl, Alonso ist im Kopf ein bisschen besser drauf und deswegen würde ich ihn da vielleicht gleich vorne sehen, aber keine Ahnung.
Ja, ist auch wirklich eine fiese Frage. Ja. Bin froh, dass ich sie nicht selbst beantworten muss. ja, aber auf jeden Fall schön zu sehen, dass da auch eine Menge Respekt aktuell zwischen den beiden zu herrschen scheint. Kevin, hast du eben ja auch schon angesprochen. Gut, wir wollen auch dazu sagen, auch George Russell wollen wir aus diesem Duell natürlich nicht komplett rausnehmen, weil ja, mit dem hat Lewis Hamilton ja intern durchaus auch zu kämpfen. Da ist Fernando Alonso vielleicht aktuell in einer etwas entspannteren Situation mit Lance Stroll an seiner Seite. Ja, ich würde sagen, damit haben wir die Top-Teams eigentlich durch. Bleiben gespannt, wer sich da durchsetzt, vor allem hinter Red Bull wahrscheinlich. Und sich durchsetzen, das ist auch immer ein gutes Stichwort im Blick auf das Mittelfeld. Und da schauen wir dann auch gleich mal drauf, wer denn da so die letzten Punkte einsammeln könnte. Ist natürlich aus deutschsprachiger Sicht ganz interessant. Mit Nico Hülkenberg einerseits, andererseits aber auch mit Alfa Romeo. Auch wenn die ja aktuell vielleicht nicht so ganz die Leistungen zeigen, die auch Audi sich vielleicht erhofft hat auf dem Weg zum Audi-Werksteam. Aber das können wir dann gleich hier im nächsten Take bequatschen bei der heutigen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Weiter geht's hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Weiterhin mit mir Sophie Affelt, aber auch Kevin Scheuren an meiner Seite und auch immer noch Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. War jetzt ein bisschen unfreundlich, mich als erstes zu nennen. Sorry dafür. Dafür mache ich dann jetzt aber zuletzt Werbung für meine Social Media Kanäle, um das ein bisschen auszugleichen. Und da starten wir dann einfach mit Ruben. Wenn ihr mehr von Ruben hören oder sehen wollt, dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen auf Facebook unter seinem Namen oder bei Twitter unter @RubyWestside. Kevin freut sich über einen Besuch unter @Kevin_Scheuren auf Twitter und auf Instagram. Und mich findet ihr bei beiden Plattformen auf oder unter @SophieAffelt. Ja, ich würde sagen, wir werfen jetzt, wie angekündigt, mal einen Blick auf das Mittelfeld und starten da mit der Mannschaft, Ruben, ja, die ich immer gerne als das klassische Mittelfeldteam aktuell bezeichne. Das ist das Team, das aktuell in der WM auf Platz 6 steht, eigentlich vermutlich auf Platz 5 gehört, aber gerne demnächst in die Top 4 vorstoßen möchte. Und das ist Alpine. Kevin hat es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, dass er denen durchaus ein ganz gutes Baku-Rennen zutraut. Und Otmar Szafnauer hat jetzt auch angekündigt, dass man mit Updates innerhalb der nächsten zwei Rennen auch wirklich ja, die Lücke schließen möchte zu Aston Martin, zu Mercedes und Co. Deshalb die Frage an dich, wie realistisch erscheint dir das und ja, inwiefern denkst du, kann man da jetzt auch in Baku dann eben den ersten Schritt gehen?
Weil jetzt relativ viele Zahlen von dir, 4., 5., 6. Tatsächlich, sie sind aktuell 6., was ja eigentlich deutlich unter ihren Möglichkeiten ist. Aber sie hatten halt auch Pech, ne, in Australien. Also wenn sie da beide Autos ins Ziel bringen, dann sieht das Ergebnis auch deutlich besser aus. Trotzdem glaube ich, dass Alpine in Australien eigentlich ein bisschen überperformt hat. Weil man auch nicht vergessen darf, dass sie auch letztes Jahr in Australien sehr stark unterwegs waren. Das war das Rennen damals, bei dem Fernando Alonso sogar auf Pole hätte fahren können, als er diesen Unfall damals in Q3 hatte. Von daher glaube ich, die Strecke liegt denen einfach. Und ich glaube nicht, dass sie in Baku an die Top 4 rankommen werden. Also das ist so ein bisschen das, was du gerade schon gesagt hast. Sie sind eigentlich so das typische Mittelfeldteam. Und ich glaube, die Lücke nach vorne ist halt doch größer, als man vielleicht jetzt in Melbourne gesehen hat, weil sie da eben einfach eine Strecke hatten, die relativ gut zu ihrem Auto gepasst hat. Vielleicht tue ich ihnen auch Unrecht. Vielleicht sind sie in Baku jetzt doch in der Lage, Ferrari zum Beispiel anzugreifen oder vielleicht sogar Mercedes, wenn die ein schlechtes Wochenende haben. Ich halte allerdings diese Einschätzung von Otmar Szafnauer oder diese Hoffnung, dass man die Lücke nach vorne schließen kann, die halte ich für sehr schwierig, weil ich glaube, Mercedes wird bei der Entwicklung dieses Jahr noch brutal nachlegen, wenn die jetzt tatsächlich ihr Konzept ändern und die betonen ja dann auch immer, dass sie sich selbst auf dem richtigen Weg sehen. Deswegen, ich glaube, die haben schon noch eine Menge Luft nach oben und wenn sie die ausschöpfen können, dann wird der Vorsprung auf Alpine eher größer als kleiner werden. Aston Martin traue ich zumindest zu, im gleichen Maße weiterzuentwickeln wie Alpine. Also da sehe ich sie jetzt auch nicht zwangsläufig näher rankommen. Ja gut, Ferrari ist so eine kleine Wundertüte. Aber grundsätzlich glaube ich, ehrlich gesagt, also sie sind stärker als McLaren, dass sie in der WM aktuell hinter denen liegen. Wie gesagt, das liegt an dem Australien-Rennen, was absolut auch im Ergebnis dann nicht repräsentativ war. Ich glaube tatsächlich, Alpine wird diese Saison am Ende als 5. beenden und das auch mit einem relativ großen Rückstand auf die Top 4. Also ich lasse mich gerne positiv überraschen. Mehr Teams, die ums Podium kämpfen können, sind immer gut. Ich habe bei Alpine allerdings meine Zweifel.
Ja, muss man jetzt sicherlich auch abwarten, was das überhaupt für Updates sind im Baku, wie viel die dann letztendlich auch wirklich bringen. Das wird man ja im Baku vielleicht auch noch gar nicht zwangsläufig sehen. Also da ist dann vielleicht auch noch ein bisschen Geduld gefragt. Gut, aber was man sagen kann, ich glaube, Pierre Gasly mag die Strecke sehr, sehr gerne. Ja, aber
genau.
Sag jetzt mal, was du sagen wolltest, Kevin.
Erstens mag er die Strecke gerne, ist ja auch aufs Podium gefahren 2021.
Ja, dort. Und letztes Jahr auch beste Saisonergebnis da, glaube ich, mit Platz 6 für AlphaTauri dann noch.
Genau, und der Power-Vorteil ist natürlich da, ne? Also der Renault-Motor ist schon, das ist schon kein schlechter Motor, so bei den Top-Speeds. Also ich glaube schon, dass sie die Chance haben, jetzt nur akut auf Baku bezogen eine gute Rolle zu spielen. Also über die Saison gesehen bin ich voll bei dir, Ruben. Ich glaube, dass der Schritt, den Alpine selber gehen wollte, ein bisschen zu hoch gegriffen war. Und glaube aber, dass sie punktuell auf jeden Fall Highlight setzen können. Und dieses Highlight, irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass dieses Highlight in Baku kommen wird für Gasly oder Ocon. Weil vielleicht ist dieses reinigende Gewitter nach diesem Crash in Australien gar nicht so schlecht gewesen, dass man das jetzt hinter sich gebracht hat, dass das passiert ist. Und dass man jetzt mit neuer Energie irgendwie voranschreiten kann. Und beide sind ja auch im Training gewesen jetzt in der Pause und haben sich sehr fokussiert gezeigt. Und doch, also ich weiß es, es ist halt alles nur Gefühlsraterei. Ja, am Ende des Tages gewinnt Ferrari und es ist alles egal gewesen. Aber ich weiß nicht, ich glaube, Ich glaube, Alpine ist in der Lage, in Baku ein Wörtchen mitzureden, nicht ums Podium, ja. Aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, so am Ende sind sie vielleicht vor Ferrari auf Platz 4 an diesem Wochenende.
Das wäre ja auf jeden Fall, glaube ich, auch schon als Erfolg zu werten, zumindest kurzfristig,
auf jeden Fall.
Siehst du denn sonst noch irgendwen anders da eventuell hervorstechen, Kevin? Das ist ja auch immer so eine Frage, die wir eigentlich immer mehr in Richtung Mittelfeld stellen bei den Vorschauen hier.
Schwierig. Ich finde, das ist so schwer. Ich finde, das Mittelfeld ist extrem schwer einzuschätzen diese Saison. Es ist nicht mehr so klar, dass man sagen kann, ja, keine Ahnung, McLaren ist best of the rest und dahinter ordnen sich alle ein. Also McLaren.
Das ist auch das Schöne, ne? Also
total. Ja, total. Es ist fast interessanter als der Kampf vorne, muss man sagen, weil sich halt Woche für Woche was verschieben kann. Wenn ich jetzt wieder einfach nur auf mein Bauchgefühl gehe, weiß ich nicht warum, aber Alpha Tauri, Yuki Tsunoda ist aktuell sehr, sehr gut in Form. Und der Alpha Tauri funktioniert auch prinzipiell in Baku. Ja, du hast es ja gerade angesprochen, Podium 21, bestes Saisonergebnis 22. Ein starker Yuki Tsunoda, der mutig ist. Und ich glaube, das musst du halt auch sein in Baku. Du musst mutig sein. Spannendes Haas. Kann Nico Hülkenberg wieder so ein geniales Qualifying rauszaubern? Wie nah kann Kevin Magnussen ihm dann auch sein im Qualifying? Weil das ist natürlich ganz, ganz wichtig, auch in Baku, dass man da sich eine gute Ausgangsposition erarbeitet bei der Qualifikation. Beziehungsweise, ja, es ist ja schwierig. Ja, mit dem Sprint ist es halt noch schwerer einzuschätzen, glaube ich, als in den vergangenen Jahren. Trotzdem denke ich, dass es nicht verkehrt ist, sich eine gute Ausgangsposition auszuarbeiten. Und ja, weiß ich nicht, von all den Mittelfeldteams, die irgendwie so krass überraschen können, wirklich vielleicht Alpha Tauri noch.
Okay, finde ich sehr spannend.
Ich finde, man kann aber auch auf McLaren gespannt sein, weil die wollen ja in Baku jetzt ihr erstes größeres Update bringen. Ich glaube, Lando Norris hatte sogar vor ein paar Wochen mal gesagt, dass ihre Saison in Baku erst richtig beginnt. Also,
das ist spannend. Ja.
Deswegen haben aber gleichzeitig auch gesagt, dass sie mehrere Pakete jetzt in den nächsten Wochen mitbringen werden. Also es ist jetzt nicht so, dass sie in Baku eine B-Version von McLaren hinstellen. Ich glaube, sie hatten gesagt, sie bringen im Laufe der nächsten Rennen dann drei größere Pakete, aber das erste soll halt in Baku kommen. Und ich glaube, das ist für McLaren dann auch schon so ein Knackpunkt, wo die Reise dann hingeht. Ob man dann tatsächlich jetzt in der Lage sein wird, vielleicht doch wieder näher an Alpine ranzukommen oder ob die Gegner dieses Jahr dann halt tatsächlich eher Haas und Alpha Tauri heißen. Und das ist für McLaren dann ja auch schon in gewisser Weise richtungsweisend. Also ich glaube, das wird für die jetzt auch kein unwichtiges Wochenende.
Ja, also Baku ist ja auch so ein bisschen das Wochenende, wo sie eigentlich von Anfang an so ein bisschen ja nicht drauf hingearbeitet haben, aber wo sie sehr betont haben, dass das so der Punkt ist, ab dem es dann ja endlich mal ein bisschen bergauf gehen soll. Wäre, glaube ich, aus neutraler Sicht auch ganz wünschenswert. Ich bin auch gespannt auf Williams, muss ich sagen. Könnte ja sein, dass zumindest so diese lange Gerade dem Auto sehr gut widerliegt. Bin ich gespannt, falls es so sein sollte, ob denn an diesem Wochenende auch die Fahrer in der Lage sind, da das Maximum rauszuholen, dass das dann aus dann ja leider nicht so ganz gelungen. Was ich jetzt interessant finde, ist, dass mal wieder keiner von euch Alfa Romeo genannt hat. Die irgendwie echt ziemlich untergehen, so in diesem Jahr auch in der öffentlichen Wahrnehmung, habe ich den Eindruck, auch wenn man jetzt Punkte gesammelt hatte in Australien, aber ja eben auch ein bisschen bedingt durch das Chaos da. Für Alfa Romeo geht es ja eigentlich aktuell so ein bisschen darum, sich so langsam auf die neue Ära eben als Audi-Werksteam auch vorzubereiten. Audi hat ja auch jetzt in der vergangenen Woche ein kleines Update gegeben, haben gesagt, dass da auch der erste Hybridmotor noch in diesem Jahr auf den Prüfstand kommen soll. Auch der Motorenstandort in Neuburg, der wächst fleißig weiter. Also an sich klingt das aktuell alles ganz rosig, Ruben, für die Zukunft zumindest. In der Gegenwart sieht das halt so ein bisschen anders aus, gerade mit Blick auf die Leistung auf der Strecke. Klar, der Audi-Einstieg an sich ist jetzt noch so ein bisschen hin, aber glaubst du, dass die ja inzwischen schon so ein bisschen besorgt auch auf Alfa Romeo schauen, weil so richtig ist es da jetzt noch nicht vorangegangen seit Beginn der neuen Regelperiode.
Ja, ich finde es aber auch sau schwierig, wenn du halt so viele Jahre vorher schon weißt, dass das mit Audi passieren wird. Also ich meine, ich glaube nicht, dass die sich jetzt irgendwie gerade da einen faulen Lenz machen. Die werden schon fleißig entwickeln, das ist klar. Aber die sind halt in einer absoluten Übergangsphase. Also alles ist dieses große Projekt Audi für die momentan. Ja, und die Jahre bis dahin, die fährt man jetzt halt mit. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum man momentan relativ wenig über Alfa Romeo spricht, weil, ja, also Alfa Romeo, auch der Name wird ja verschwinden jetzt nach dieser Saison, dann ist man wahrscheinlich erstmal wieder sauber. Es steht ja auch noch nicht fest, wie man dann heißen wird ab nächstem Jahr. Deswegen, das ist so eine komplette Übergangsphase und ja, im Prinzip so fahren sie momentan auch, ja. Also das ist auch Andreas Seidel hinter den Kulissen, man hat auch irgendwie da das Gefühl, natürlich Tagesgeschäft muss sein, aber auch da eigentlich wahrscheinlich, ohne das jetzt natürlich wissen zu können, ich weiß nicht, was bei Sauber abläuft hinter den Kulissen und bei Audi, aber ich denke, auch da wird eben allen voran daran gearbeitet, dieses Projekt ab 2026 möglichst gut auf die Bahn zu bringen. Ja, und bis dahin fährt man halt mit, versucht das alles ordentlich zu machen und natürlich auch gute Ergebnisse einzufahren. Aber es erwartet halt jetzt von ihnen auch niemand, dass man ohne Audi-Unterstützung noch plötzlich bis 2025 ein Top-Team wird. Deswegen, das ist momentan so alles, ja, so, sie fahren halt mit. Und das ist jetzt auch nicht böse gemeint, aber ja, also ich weiß immer relativ wenig zu Alfa Romeo, / Sauber zu sagen, weil eben, ja, ich weiß nicht, wie es Kevin dazu geht, aber ich für mich ist das so, die fahren halt mit und sind aber eigentlich erst 2026 so richtig dabei, sage ich mal, wenn dann Audi da ist.
Ja, geht mir ganz genauso. Und Das macht es halt so, ich weiß, dass es viele Hörerinnen und Hörer von Starting Grid und Zuschauer auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de gibt, die total sauer sind, dass wir einfach nicht über Alfa Romeo sprechen. Aber ich glaube, dass Alfa Romeo gerade auch nicht über Alfa Romeo spricht.
Ja,
Das ist... Im Grunde wissen wir alle, worauf es hinausläuft, nämlich auf den Audi-Einstieg 26. Und Bis dahin muss man einfach zusehen, dass man in der Konstrukteurswertung so weit wie möglich nach vorne kommt fürs Geld oder halt sagt, okay, wir nehmen die Entwicklungszeit, aber da passiert halt nicht mehr viel. Es ist ja, wie Ruben auch sagt, wie heißen die ab nächstes Jahr? Ja, wie geht's auch mit den Fahrern weiter? Selbst da, ja, so Bottas und Joe, das sind jetzt beides nicht die Fahrer, wo man sagt, die werden bei Audi auf jeden Fall dabei sein, ja.
Das ist ja auch so ein Thema. Jetzt kam halt das Gerücht auf, dass sie schon ein Auge auf Carlos Sainz geworfen haben. Unabhängig davon, ob das stimmt oder nicht. Aber auch das zeigt ja wieder, es redet eigentlich gar keiner drüber, wer fährt 2024 für Alfa Romeo oder Sauber, sondern es geht jetzt schon drum, wer fährt 2026 für Audi. Auch Mick Schumacher zum Beispiel, ist ja auch ein Name, der immer mit Audi in Verbindung gebracht wird. Und irgendwie so diese Jahre, wer fährt überhaupt 2024, 2025 für die? Man hat das Gefühl, das interessiert gar keinen.
Und das wird so weitergehen.
Es geht halt nur um Audi. Ja.
Genau, und das wird so weitergehen. Es werden immer weitere Namen genannt werden bis 26. Ob das Norris ist, wenn er frei ist, ob das Leclerc ist, wenn es nicht läuft bei Ferrari. Ob das, ja, keine Ahnung, noch einer ist, über den wir jetzt noch gar nicht sprechen. Du, also ich glaube, dass man bei Alfa Romeo einfach zusieht, dass man diese Situation mit Ferrari und Alfa Romeo jetzt im Grunde genommen, dass man das jetzt bestmöglich geklärt bekommt, bis die nächsten Jahre dann wirklich dieser Audi-Einstieg kommt. Und das sind halt noch 3 Jahre, ne? Also wenn du 3 Jahre in der Bedeutungslosigkeit herumfährst, dann möchte ich das Sponsoren auch erklären müssen. So, wieso ist dieses Auto nicht weiter vorne? Warum sind wir so wenig im Fernsehen zu sehen? Warum reden so wenige Leute über uns? Warum kommen wir nicht vor? Und das sind alles Themen, mit denen sich Andreas Seidel beschäftigen muss. Ja, und das ist dann direkt mal eine Aufgabe, weil du bist 3 Jahre quasi in diesem luftleeren Raum und gehst nicht vor und nicht zurück. Und dann gehen natürlich alle davon aus, boah, wenn Audi dann kommt, 2026, dann knallen die voll durch die Decke. So, und das muss ja auch erstmal passieren. Und deswegen ist es halt so, ja, es klingt jetzt hart, ne? Aber Sauber ist quasi da zurück, wo sie viele Jahre waren, nämlich wirklich irgendwo im Nirgendwo. Und wenn man über sie redet, ist es meist eine sehr positive Überraschung. Und über negative Sachen redet man eigentlich schon gar nicht mehr, weil da geht man dann vielleicht in gewisser Weise eh von aus. Also ich glaube, wir haben jetzt auch nicht verhältnismäßig heftig auf Valtteri Bottas geschaut, wegen seines sehr schwachen Saisonstarts eigentlich. Oder haben jetzt Zhou Guanyu in den Himmel gelobt, weil er Bottas jetzt in den Qualifikationen doch regelmäßiger schlägt, sag ich mal. So, die sind halt dabei, sie fahren mit. Es ist schade, weil ich mag dieses Team sehr, aber ich glaube, das ist einfach der Status quo aktuell.
Ja, also da geht es wirklich sehr, sehr viel um die Zukunft. Fahrerfrage habt ihr beide ja auch schon angerissen. Finde ich auch sehr spannend. Man war ja auch jetzt vor kurzem auf dieser Shanghai-Messe oder Automesse oder Auto Shanghai heißt, glaube ich, die Messe, vertreten in China. Hat er auch nochmal gesagt, dass China eigentlich natürlich ein sehr, sehr wichtiger Markt ist oder vielleicht sogar der wichtigste Markt für Audi. Das dürfte natürlich für Guanyu Zhou wiederum ganz gut klingen in seinen Ohren. Aber ja, ich glaube, Kevin, du hast es eben schon gesagt, da schwirren so viele Namen herum.
Wollt ihr meine verwegene These hören? Immer. Mal wieder eine verwegene Scheuren-These hier im Podcast.
Die hören wir immer gern.
2024 wechseln Sainz und Bottas die Cockpits.
Also Bottas zu Ferrari?
Ja.
Okay, das
Das ist ja in zwei Situationen interessant. Erstens kann ich mir nicht vorstellen, dass man seitens Audi nicht schon einen Fahrer holt, also der, sag ich mal, erst 2026 kommt. So, das ist ja mal schwierig. Dann glaube ich, dass man bei Ferrari einen Nummer-2-Fahrer braucht, neben Charles Leclerc. Also wenn Leclerc bleiben soll, muss man einen Fahrer holen, der nicht wie Carlos Sainz quasi eine 1B sein möchte, sondern eine klare Nummer 2. Und das kann Bottas halt sehr gut. Und ich glaube, dass Bottas echt in diese Raikön-Schiene reinrutschen könnte. Er findet es halt cool, er kann bei Ferrari fahren. Also dann hat er ja wirklich auch eine super Karriere hingelegt, von Williams über Mercedes. Gut, jetzt Alfa Romeo und dann nochmal zu Ferrari. Und für Carlos Sainz wäre es halt ein sehr solider Out für Ferrari, weil er geht zu einem Teamchef, den er kennt, mit dem er auch gut arbeiten kann. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig für ihn. Und ich glaube, das wird unter Vasseur nicht mehr so gut laufen, wie es vielleicht unter Binotto für ihn war. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es auch kompletter Hirnriss. In den Kommentaren werde ich es lesen wahrscheinlich. Aber grundsätzlich finde ich die Lösung, wie Christian Nimmervoll sagen würde, sehr charmant. Weil ich glaube, es wäre allen geholfen, wenn man Sainz jetzt schnell von Ferrari wegbekommt und mit Bottas einen Fahrer bekommt, der durchaus bereit ist, sich in den Hintergrund zu stellen und auch zu unterstützen, wenn es drauf ankommt bei Ferrari. Und ich könnte es mir gut vorstellen. Ich glaube, Bottas und Vasseur haben doch auch mal zusammengearbeitet, oder? Waren nicht auch mal bei irgendeinem Team zusammen, bei ART vielleicht sogar in der Formel irgendwo
könnte
in der
könnte sein, Serie ich habe es aber tatsächlich jetzt auch nicht mehr im Kopf.
Aber da ist jetzt, wie gesagt, ist nur eine These, weil irgendwann läuft ja auch der Vertrag von Bottas aus und ich kann mir nicht vorstellen, dass man bei Alfa Romeo den Vertrag auch nochmal verlängert, weil kostet ja auch Geld.
Der Punkt ist halt einfach, wenn Audi kommt, ich glaube schon, du brauchst irgendeinen großen Namen als Zugpferd. Und ich glaube, Valtteri Bottas wäre als Name dann auch ein bisschen zu klein, um als Nummer 1 Fahrer bei Audi durchzugehen.
Ja, natürlich. Sag ich
mal, Respekt vor Valtteri Bottas, er ist ein mehrfacher Grand Prix-Sieger. Aber ich glaube, wenn Audi kommt, dann wollen sie halt schon irgendwie auch ein bisschen auf den Putz hauen und halt auch irgendwen dann präsentieren können, eben im Zweifel auch als Neuverpflichtung. Und da geht es dann halt darum, wen kriegen sie? Ja, also wird wahrscheinlich schwierig werden, jetzt irgendwie einen Charles Leclerc zu kriegen oder gut, Max Verstappen hat Vertrag, aber vielleicht so aus der Kategorie Lando Norris oder sowas, halt irgendein Newcomer, mit dem du dann vielleicht auch die Zukunft aufbauen kannst, der aber trotzdem auch gleichzeitig schon einen sehr guten Ruf hat in der Formel 1. Also das wird sehr spannend, wen sie da in den nächsten Jahren nach Hinwil dann locken können.
Vergesst übrigens alles, was ich gesagt habe, von wegen, die haben früher zusammengearbeitet.
Ja, letztes Jahr, ich wollte es noch einschieben. Ist noch nicht so lange her.
Ja, liebe Leute, wir nehmen das hier sonntags morgens auf. Ich habe noch zu wenig Kaffee getrunken heute Morgen, ja, aber ja, komm. Ist okay.
Sei dir verziehen.
Ich bin aber tatsächlich auch nicht drauf gekommen. Ich war auch so die ganze Zeit, Moment, das ist doch eigentlich noch gar nicht so lange her. Aber man sieht den Wald manchmal vor lauter Bäumen.
Ja, sehr schön. Also wird auf jeden Fall noch spannend mit Blick auf die Fahrerpaarung bei Audi. Übrigens, danke Kevin, dass du das auch von dir aus angesprochen hast, weil wir haben da auch noch eine Instagram-Nachricht zu bekommen. Wie wir denn dieses Gerücht bewerten, dass Carlos Sainz zu Audi gehen könnte? Also haben wir hiermit abgehakt. Du kannst es dir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Ich eigentlich auch. Mit dieser Verbindung Andy Seidel und Carlos Sainz durch McLaren auch. Also ja, werden wir natürlich dann auch die nächsten Jahre hoffentlich im Blick behalten. Ein bisschen hin ist es ja in der Tat noch. Und vielleicht aus deutscher Sicht ja auch noch ganz spannend, auch wenn man da jetzt gerade nicht so richtig sieht, wer da aktuell nachkommen sollte, aber wir lassen uns überraschen und auch die aktuellen Fahrer können sich natürlich theoretisch zumindest weiterhin empfehlen, auch mit guten Leistungen, vielleicht ja jetzt auch schon im Baku und ob das klappt, das werden wir sehen, werden wir natürlich auch noch tippen, das Rennergebnis, das gleich im letzten Take, vorher wollen wir dann aber noch, wie eigentlich vorhin schon angedeutet, das neue Sprintformat nochmal ein bisschen auseinandernehmen und das machen wir nach einer letzten kurzen Unterbrechung. Bis gleich hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Hallo, zurück zum letzten Mal für heute hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir wollen jetzt zum Abschluss nochmal ein bisschen über das Thema diskutieren, das ja nach wie vor die Meinung, glaube ich, etwas spaltet, und zwar den Sprint. Da steht jetzt in Baku der erste von insgesamt 6 Stück in dieser Saison an. Allerdings, vielleicht vielleicht auch nicht in einem neuen Format. Das Thema kam ja übers Australien-Wochenende so ein bisschen auf. Es geht darum, ein separates Qualifying einzuführen für den Sprint, der dann quasi das zweite freie Training am Samstagvormittag ersetzt. Das heißt, der Freitag würde dann ja gleich bleiben wie bei den vorherigen Sprints auch. Das heißt, wir haben erst ein freies Training und anschließend dann das Qualifying im gewohnten Format. Das sind allerdings wieder die Startaufstellung für den Sonntag bestimmt und Samstag wird dann quasi zukünftig der große Sprinttag. Das heißt, da gibt es dann erst das Qualifying für den Sprint, wobei man da, glaube ich, auch noch nicht so ganz genau weiß, wie das aussehen wird. Und dann anschließend den Sprint selbst und am Sonntag gibt es dann wie gewohnt den Grand Prix. Das heißt, das Hauptrennen hat dann mit dem Sprintrennen nichts mehr zu tun. Es läuft dann unabhängig voneinander. Ja, die Krux an der ganzen Sache ist, wir wissen eigentlich offiziell noch gar nicht, ob das überhaupt so passiert. Kevin hat schon gesagt, wir nehmen hier am Sonntagmorgen auf. Also es sind jetzt noch ein paar Tage bis zum Grand Prix. Ich habe gehört, dass die F1 Commission am Dienstag darüber abstimmen soll, ob es jetzt schon in Baku der Fall sein wird oder nicht oder ob das generell kommt, dieses Format. Ja, wir sind jetzt einfach mal ein bisschen mutig und sprechen trotzdem schon mal drüber, weil ich glaube, man kann dann trotzdem davon ausgehen, dass so oder so ähnlich diese Formatänderung kommen wird und wenn nicht in Baku, dann eben halt in Spielberg Ende Juni, Anfang Juli. Und Kevin, ich habe es jetzt schon gesagt, wir kennen noch nicht so ganz alle Details, beispielsweise eben, wie das zweite Qualifying überhaupt aussehen soll für diesen Sprint. Aber von dem, was dann bis jetzt so bekannt ist oder zumindest gemunkelt wird, klingt das in der Theorie nach einer Verbesserung des Formats für dich?
Ja, ich weiß. Ah, ich bin da ein bisschen wackelig, ja. Also wenn du jetzt an diesem Sprintsystem schon so schnell solche Veränderungen vornehmen musst, dann ist es ja durchaus fragwürdig, ob dieses System so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und dass das jetzt so in der Art und Weise läuft, wo man 4 Wochen Zeit hat, es jetzt wieder ein paar Tage vor dem Rennwochenende so halb gar anzukündigen oder durch eine Kommission zu schicken, sei mal dahingestellt. Also ich denke, es wäre durchaus nicht verkehrt, also diese klare Trennung hinzubekommen, dass die Qualifikation im Grunde genommen wirklich fürs Hauptrennen vielleicht gilt. Aber ansonsten, ich weiß es nicht. Ich habe noch keine wirkliche Meinung dazu. Ich muss es sehen. Muss es wirklich sehen, um zu fühlen, ob es was mit mir macht, ob es mich kickt. Ja, aber ich habe da meine Zweifel.
Dann fragen wir doch dich mal, Ruben. Du bist ja auch MotoGP-Experte. Da hat man ja, meine ich, jetzt zu der Saison gerade auch den Sprint eingeführt für alle Rennen allerdings. Soweit ich weiß, ist da der Sprint aber auch unabhängig vom Hauptrennen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele da schon stattgefunden haben, ehrlicherweise. Aber hat sich das System da bislang bewährt? Und glaubst du, dass der Sprint jetzt auch als unabhängiges Rennen eben auch für die Formel 1 einen größeren sportlichen Mehrwert bietet, als es vielleicht bislang der Fall war?
Also in der MotoGP ist es natürlich so, dass man glaube ich, da den Bogen tatsächlich überspannt hat. Also diese Idee, Sprints bei jedem Grand Prix zu machen, das wurde vorher schon sehr kritisch gesehen. Und tatsächlich, ja, bei der MotoGP ist es tatsächlich so, dass es inzwischen so viele Unfälle auch einfach gab, dass denen mittlerweile das halbe Feld verletzt ist, weswegen diese Sprints jetzt noch mehr in der Kritik stehen. Also das ist ein bisschen eine andere Geschichte als bei der Formel 1. Was stimmt ist, dass da auch die Sprints eigenständig sind, so wie es ja dann mit diesem neuen Formel 1-Format auch sein soll. Ich sehe es ein bisschen anders als Kevin. Ich finde die Idee grundsätzlich ganz gut, also zumindest auf dem Papier, weil man natürlich dadurch ein bisschen mehr Risiko dann auch bereit sein wird, im Sprint einzugehen. Ich meine, klar, du hast immer noch die Gefahr, dass du das Auto irgendwo in die Mauer setzt und es kostet halt am Ende alles Geld, was du unter einem Budget Cap auch nicht gebrauchen kannst. Aber tatsächlich war es mit dem alten oder mit dem noch aktuellen Format, weil noch wurde das neue ja nicht offiziell verkündet, ist es ja so, dass der Sprint doch häufig dann eine Prozessionsfahrt am Ende einfach war, weil halt niemand wirklich ein Risiko eingehen wollte, um sich die Chancen nicht zu versauen halt fürs Rennen. Wenn du jetzt einen komplett eigenständigen Sprint hast, dann sind sicherlich die ein oder anderen Fahrer doch bereit, ein etwas größeres Risiko auch einzugehen. Also ich glaube, das ist schon durchdacht. Was mir nicht so gut gefällt an diesem geplanten Vorschlag, ist, dass das Qualifying-Format sehr ähnlich aussehen soll. Ich glaube, der aktuelle Stand war, dass es das gleiche sein soll mit Q1, Q2, Q3, mit dem einzigen Unterschied, dass die einzelnen Sessions ein bisschen kürzer sind. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Mut gewünscht tatsächlich. Es war irgendwann mal Einzelzeitfahren zum Beispiel im Gespräch. Und da würde ich sagen, natürlich, also go for it. Weil wenn du schon anfängst, ein eigenes Qualifying extra für den Sprint zu machen, dann versuch doch einfach mal irgendwas komplett anderes auch. Jetzt einfach einen Abklatsch vom normalen Qualifying zu machen, finde ich persönlich schwierig, weil dann hast du Freitag und Samstag im Prinzip zweimal das gleiche Qualifying. Mit dem Unterschied halt, dass es am Samstag ein paar Minuten kürzer ist. Das finde ich nicht gelungen. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Mut dann in dem Fall gewünscht. Ob das jetzt ein Einzelzeitfahren sein muss, weiß ich nicht. Oder halt, ja, doch, so wie früher, du gibst den Fahrern vielleicht nicht eine ganze Stunde, aber lass es 30 Minuten sein und sagst, jeder hat 12 Runden oder 10 oder was auch immer und lässt sie einfach drauf losfahren, so wie es in den 90ern auch war. Jeder muss sich das selbst einteilen, wann er fährt. Ja, also da hätte ich mir ein bisschen mehr Mut gewünscht von der Formel 1. Ansonsten aber ist es so, dass ich vom Prinzip her sagen würde, auf dem Papier sieht das ganz gut aus. Mal schauen, ob wir es jetzt in Baku schon sehen oder nicht.
Aber ich finde die Incentives immer noch zu wenig für den Sprint. Also es muss mehr Punkte geben, es müsste ja noch mehr Benefits geben, Risiko zu gehen, weil
ja, das aber dann hast du halt immer die Gefahr, dass du natürlich auch den Grand Prix entwertest, ne? Das ist halt ein ganz schmaler Grad einfach. Also dann aber noch mehr Punkte für Sprint zu geben, weiß ich nicht.
Wird der Grand Prix nicht ein Stück weit schon entwertet, wenn wir das erste Rennen schon am Samstag haben?
Ja, das ist halt immer die Diskussion, die es bei den Sprints gibt. Ich fand's bislang, ich persönlich hab's ja, vielleicht zum kleinen Teil so gesehen. Aber ich glaube, wenn du jetzt nochmal Punkte draufschlägst und irgendwie sagst, der Sieger bekommt, keine Ahnung, 15 oder sowas, weiß ich nicht, ob es ein bisschen zu viel wäre. Klar, du stärkst halt den Sprint damit. Aber ich weiß nicht, ob du damit dann zu sehr den Grand Prix am Ende abwertest.
Ja. Man hat natürlich dann auch wieder eine größere Schere auch wieder dann zwischen den Teams, ne, weil dann wahrscheinlich wieder die Besten ja sowohl den Sprint als auch den Grand Prix gewinnen und dann wieder noch mehr Punkte dafür bekommen.
Das einzige Risiko, was ich tatsächlich auch dabei sehe, ist natürlich, dass wenn du aussichtslos im Sprint liegst, dass viele dann vielleicht das Auto 5 Runden vor Schluss einfach abstellen werden, weil du halt sagst, okay, Punkte kriegst du eh nicht mehr. Und bei denen fehlt natürlich dann so ein bisschen dieser Aspekt, dass der Sprint bisher noch über die Startaufstellung für Sonntag entschieden hat. Wenn der Sprint jetzt für sich komplett alleine steht und du weißt halt, du reißt nichts mehr, dann ist, glaube ich, die Verlockung sehr groß zu sagen, okay, wir stellen die Kiste jetzt einfach ab, weil dann sparen wir ein bisschen Kilometer auch auf die Motoren und alles. Und ja.
Aber darf man das? Darf man das nicht nur, wenn irgendein Defekt vorliegt? Oder darf ich einfach abstellen?
Naja, dann liegt dann halt ein Defekt vor. Defekt, ja, eben deshalb. Also das ist ja. Also ich glaube, das ist das geringste Problem. Dann sagt, also das gab es ja auch früher in der Formel 1 schon ganz oft, dass dann irgendwie letzte Runde irgendwie, ich erinnere mich da noch an irgendwelche Boxenfunk damals an Sebastian Vettel bei Red Bull, stop the car, irgendwie Emergency. Und die wollten halt einfach nur, dass sie irgendwie beim nächsten Rennen neues Getriebe einbauen können. Also diese Spielchen, die gab es ja auch schon immer. Ich glaube, dass davon würden sich die Teams nicht abhalten lassen.
Aber ich finde eigentlich so, wenn du überlegst, okay, man muss ja immer so ein bisschen Verständnis für Pirelli auch haben. Also ich glaube, aktuell hat ja, glaube ich, Mario Isola gesagt, in Australien wurde er, glaube ich, von Peter Hardenacke von Sky darauf angesprochen, dass Einzelzeitfahren eine gute Idee ist, aber die Reifen das gerade nicht können. Also das ist halt ein Temperaturproblem. Klar, dann kann man sagen, da müssen die Fahrer halt dafür sorgen, dass es funktioniert. Aber am Ende des Tages fällt es halt immer auf Pirelli zurück. Und ich glaube, da muss man natürlich gucken, wie kann man das Image von beiden irgendwie bestmöglich unterstützen, nicht?
Und ja, es ist verständlich, trotzdem finde ich es schade. Also jetzt, also ich finde es eh mit dem Sprint, das hast du ja auch gerade schon angesprochen, du hast halt dieses Problem, du hast zwei Rennen im Prinzip und entwertest damit das andere so ein bisschen. Und ich finde aber beim Qualifying stelle ich es mir noch schlimmer vor. Also zweimal das gleiche Qualifying zu haben und vor allem ja auch direkt hintereinander. Also Freitagabend und Samstagvormittag dann nochmal. Mhm. Also da, ja. Es ist natürlich ein Punkt, wenn Pirelli sagt, es geht von den Reifen her nicht, das Risiko ist zu groß, gut, dann muss man das so akzeptieren.
Und ich meine, ja, wenn du jetzt Q1, Q2, Q3 fährst mit weniger Zeit, hast du natürlich trotzdem den Risikofaktor des Fehlers mit drin. Ja, also du hast gut, halt,
den hast du immer im Qualifying, ja.
Genau. Aber du hast halt, also theoretisch kann man es so aufbauen, dass es zumindest für den Anfang eine Möglichkeit wäre, das ein bisschen aktiver und dynamischer zu gestalten, weil man halt sagt, okay, man nimmt den Fahrern jeweils wegen meiner 3 Minuten von der Uhr, dann. Also 3 Minuten sind ja dementsprechend 2 Runden, die halt du halt weniger hast, um dich einzufahren und einzugrooven und so, mal so als Beispiel jetzt genannt, ja. So, und wenn diese 2 Runden am Ende fehlen, dann kannst du ja trotzdem für eine Verschiebung sorgen. Also ich glaube, man muss jetzt natürlich aufpassen, dass man nicht, also ich bin ganz bei dir oben, ne? Also ich finde sowieso, es gibt Strecken in der Formel 1, da sollte man generell über das Qualifying-Format nachdenken. Da haben wir schon häufig drüber gesprochen, dass du keine Prozession hast, dass du nicht diesen Fall hast, dass nicht alle über die Linie kommen am Ende und sowas. So, und beim Sprintwochenende das Qualifying so anzupassen, dass es halt einerseits unterhaltsam ist, andererseits natürlich keine unnötigen Unfälle geben soll oder sowas. Ja, es ist halt schwierig, ne? Weil am Ende machst du Einzelzeitfahren, die Reifen sind ohne Ende kalt und die Fahrer rutschen reinweise in die Mauer. Wir haben Rotphasen und sitzen dann da für 3 Stunden, weil alle paar Runden Auto aus der Mauer geholt werden muss. Jetzt mal ganz blöd gesagt, ja. Also das meine ich halt, ne? Man hat 4 Wochen Zeit gehabt, man macht es jetzt wieder kurz vorher, am Ende ändert man es wahrscheinlich wieder, weil dann sagt man, dann gibt es irgendeinen Einspruch von irgendeinem der Teams dann doch, die sagen, oh nee, das können wir dann doch nicht machen und dann hängen wir dann da wieder bei demselben Format wie vorher. Deswegen, ja. Warum macht man sowas nicht mal entweder vor der Saison ganz vernünftig und legt es fest, weil dann
deswegen, es sind ja auch nicht nur diese 4 Wochen jetzt gewesen. Du hast im Prinzip seit Ende letzter Saison Zeit gehabt.
Genau. Also
den letzten Sprint hatten wir, glaube ich, in Brasilien.
Ja.
Und ich erinnere mich daran, dass es selbst damals schon diese Diskussionen gab, wie man denn das Sprintformat vielleicht noch verbessern könnte.
Genau.
Das heißt, du hast eigentlich den kompletten Winterzeit gehabt, dich zusammenzusetzen, dir Ideen auszudenken und dann mit Sicherheit auch mit genug Vorlauf für Pirelli das Ganze zu kommunizieren, dass die halt auch einen Reifen bauen können, der dann funktioniert. Und jetzt plötzlich dann halt, ja, 4 Wochen vorher zu sagen, so, vielleicht könnte man es so machen und dann kommt aber wieder Pirelli und sagt, nee, mit den Reifen, die wir jetzt haben, geht es nicht. Und dann kommt wahrscheinlich wieder irgendein anderes Team und sagt, ja, aber das können wir auch nicht machen. Und weil dann ging es ja zum Beispiel auch um solche Sachen wie, in welcher Reihenfolge wird beim Einzelzeitfahren gestartet. Ja, dann wird wahrscheinlich auch wieder irgendjemand sagen, ja, nee, aber die schlechtesten zuerst, das geht ja nicht. Und ja, man kennt's ja.
Und ich meine, man muss auch immer aufpassen, dass man jetzt nicht zu künstlich versucht, jetzt alles irgendwie auf Arcade-Gaming hinzubekommen. Ja, also selbst die in Imola gibt es doch das erste Mal dieses Qualifikationstraining mit nur harte Reifen in Q1, nur weich, ja. Medium in Q2 und nur weiche in Q3. Oder keine Ahnung, ob das andersrum war.
Ja, ist so.
Doch, das müsste so sein. Ja.
So, aber das ist ja alles so, wir probieren jetzt so viele Sachen aus, aber ich finde es halt auch nur Wettbewerbsverzerrung, wenn du bei einzelnen, also das ist wiederum Wettbewerbsverzerrung, wenn du bei einzelnen Rennen dann diese Sachen machst, gut, das spricht natürlich gegen das, was ich vorhin gesagt habe, dass man bei einzelnen Rennen vielleicht andere Sachen machen sollte als bei anderen Rennen, sehe ich ein. Aber da kann man vorher drüber sprechen, weißt du? Und dann ist es nicht so in der Saison irgendwie ein Thema, was dann wieder, wenn man das dann macht und man merkt, es funktioniert nicht, dann werden die anderen Sachen dieser Art abgeblasen oder so. Keine Ahnung. Und dann muss es halt irgendwo, ja, Wettbewerbsgleichheit geben. Und wie Ruben sagt, ich finde, das ist genau richtig. Man hat seit Brasilien Zeit gehabt, das vernünftig zu machen. Und jetzt sitzen wir hier und ich meine, klar, wir spekulieren immer noch ein bisschen, aber irgendeine Art der Veränderung wird es wahrscheinlich dann doch geben, weil dieses freie Training am Samstagmorgen ist ja einfach wirklich Humbug. Das ist ja völlig klar. Und das wird noch schlimmer sein, wenn du das noch in Spa zum Beispiel hast, wo einfach dann gar nichts passiert für diese 60 Minuten und man sitzt dann da. Ich meine, es ist schön, da zu sitzen, so ist es nicht. Ja. Kann ich nur empfehlen, aber es ist schon wieder so typisch Formel 1, dass man es nicht hinbekommt, das mit Zeitvorlauf zu machen und dann für alle vernünftig. Ich meine, es werden nie alle 10 Teams zufrieden sein mit dem, was sie sich da überlegen. Und auch nicht jeder Fan und auch nicht jeder Journalist und nicht jeder Beobachter. Aber dass das jetzt wieder so kurzfristig ist, ich bin sehr gespannt, was es am Ende dann wird und hoffe einfach, dass wir eine Aufwertung, vielleicht auch noch eine Aufwertung des Sprints dadurch sehen, ja. Aber eben nicht eine weitere Entwertung des Grand Prix oder des Qualifyings, weil ich mag das Qualifying-Format so, wie es aktuell ist. Und deswegen bin ich sehr gespannt drauf.
Ja, ich muss sagen, ich habe mich eigentlich ein Stück weit an den Sprint gewöhnt. Hätte ich jetzt am Anfang auch nicht so gedacht. Wir waren ja, also zumindest bei Kevin und mir weiß ich, ist das jetzt auch nicht so die allergrößten Freunde des Sprints waren am Anfang. Gut, darauf baut die Formel 1 vielleicht auch ein Stück weit, dass dann Leute wie ich kommen und sagen, ja, okay, ich gucke es mir ja trotzdem an und bin auch trotzdem gespannt, wenn die dann da starten im Sprint und so weiter. Von daher, auch finanziell haben wir es ja auch angesprochen letzte Woche in unserer Finanzfolge. Das wird sich wahrscheinlich nicht mehr so richtig wegdenken lassen auch, dass wir dann eben den Freitag aufwerten, damit auch wieder mehr Tickets verkauft werden etc. Also ja, ich glaube, so richtig die Rolle rückwärts wird man dann nicht mehr machen.
Es steht und fällt aber auch nach wie vor, ich glaube, das haben wir auch schon diskutiert, auf welchen Strecken machst du den Sprint? Ja. Und wenn du den Sprint auf einer Strecke wie Spielberg machst, die ja eh so ein bisschen arcadig ist, oder in Brasilien, da finde ich, passt der Sprint auch perfekt hin, oder in Katar, wo der Sprint stattfinden wird, auch da ist es eine Strecke dafür. Ich finde sogar Baku, wie gesagt, das habe ich ja am Anfang gesagt, ich finde Baku ist für den Sprint eine ultra interessante Strecke, weil sie halt so viele Facetten beinhaltet, die dann für Fehler sorgen können, aber auch für wirklich, ja, für wirklich Action, ja. So, und dann bist du in Spa. Und das ist für mich einfach so, also ja, natürlich ist es schön, noch ein weiteres Rennen in Spa zu haben, aber ich finde die Qualifikation in Spa ist halt auch interessant, da kann auch jede Menge passieren. So, jetzt, was machen wir denn, wenn es in Spa regnet dann an dem Wochenende im Sprint? Also, weiß ich nicht. Also Spa finde ich nach wie vor von den ganzen Strecken, die da jetzt dazugekommen sind, die unsinnigste. Vielleicht wird es am Ende das beste Sprintrennen, weiß man ja nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, der Sprint kann funktionieren. Es muss halt zu der Strecke passen. Und ich glaube, dass es auch super interessant wird, am Samstag diesen Sprint zu sehen, weil die Startphase in Aserbaidschan ist spannend und wie gesagt, dann kann immer was passieren und das ist schon interessant. Ich meine, es kann natürlich auch eine Rotflaggenprozession geben am Ende, wenn sie halt wirklich zu krass unterwegs sind, wie im letzten stehenden Restart in Australien. Aber gut, dann ist es halt so. Dann müssen halt die Teams dafür sorgen, dass am nächsten Tag die Autos wieder stehen, je nachdem, wie groß die Schäden sind. Also ja, der Sprint wird bleiben. Ich denke, das ist klar, weil der Sprint natürlich auch ein Anreiz ist, für weitere Sponsoren da zu kommen und Geld zu investieren in die Formel 1. Aber es muss halt, ich finde, es muss halt stimmig sein. Es darf auf keinen Fall so sein wie in der MotoGP, dass man da auf einmal bei allen Rennen Sprints hat. Aber ich befürchte fast, dass wir uns in so eine Richtung entwickeln werden, dass wir bei immer mehr Rennevents auch Sprints haben. Und da muss man immer wieder überlegen, wir diskutieren ja darüber, dass wir 24, 25 Rennen im Kalender haben. So, dann rechne mal bei 10 Grand Prix noch diesen Sprint oben drauf, dann bist du bei 35 Rennen. Rennen in der Formel 1. Ja, aber es ist am Ende ist es ja auch ein Rennen, so was dann gefahren wird und was auch Leistung kostet und was Geld kostet und was aber auch vermarktet werden kann. Also dementsprechend, ja, Übersättigung, ich höre dich trapsen.
Ja, ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen das Argument irgendwie von der Formel 1 vielleicht auch zu sagen, okay, wir können jetzt aufgrund vom Concours Agreement und Überlastung der Mitarbeiter und was auch immer vielleicht nicht zwingend noch unendlich mehr Rennwochenenden an sich dazu packen und deswegen machen wir jetzt halt eben den Sprint, weil dann haben wir trotzdem mehr Rennen, ohne mehr Wochenende am Ende irgendwie unterwegs zu sein.
Genau, Milchmädchenrechnung am Ende.
Ja, genau. Also ich finde, man merkt, man ist da aktuell noch sehr in der Findungsphase. Solange am Ende was Sinnvolles mehr oder weniger bei rauskommt, ist es ja auch okay. Ich würde sagen, wir schauen uns das mal an jetzt auch mit dem neuen Format dann, wenn es denn kommt. Ich bin in der Tat gespannt. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass das vielleicht so ein bisschen die Spannung nehmen könnte, weil ja vielleicht so die Hackordnung ja schon so ein bisschen verraten wird, jeweils im ersten Qualifying und auch im ersten Rennen dann fürs zweite Qualifying und fürs Hauptrennen am Sonntag. Gut, kann man natürlich auch sagen, an einem Tag kann es regnen, am nächsten dann Sonne scheinen, dann ist auch wieder alles anders. Aber ich glaube, so eine generelle Tendenz kann man da wahrscheinlich schon ablesen und das finde ich dann irgendwie ein bisschen schade. Aber ich lasse mich da gerne von überzeugen. Ich glaube, es hat auf jeden Fall Potenzial, dieser neue Ansatz dann jetzt fürs Wochenende oder dann für die nächsten Sprints. Das werdet ihr dann sicherlich in den nächsten Tagen dann auch erfahren. Und ich würde sagen, wir müssen das Ganze jetzt natürlich auch noch tippen. Ruben, du darfst da als Gast gerne anfangen. Wir tippen natürlich nicht nur den Sprint, sondern auch noch ein paar andere Kategorien wie immer. Ich würde sagen, ich leite dich da einfach durch und du darfst mal anfangen mit deinem Tipp für die Pole Position und das ist jetzt in dem Fall der schnellste Fahrer im Qualifying am Freitag.
Ich wollte dich auch gerade sagen, von welcher Pole reden wir jetzt? Der schnellste Fahrer am Freitag im Qualifying. Ja, ich bin ja bekannt für die konservativen Tipps, deswegen wird es Max Verstappen.
Alles klar. Sprintsieger?
Nur Sieger. Ich kann jetzt ja auch nicht dreimal auf Verstappen tippen, ist ja auch mal wie langweilig, aber ich versuche mir gerade zu überlegen, was im Sprint passieren könnte, um das zu verhindern.
Also ich kann sagen, ich mache das.
Ja gut, dann mache ich ja das Prinzip schon was anderes. Nee, ich sag tatsächlich, im Sprint hat Verstappen irgendwelche Probleme und es gewinnt Sergio Perez.
Okay, Podium am Sonntag, also da die Top 3.
Das ist natürlich jetzt auch schwierig, weil man nicht weiß, welches Format ist, ne? Weil wenn ich jetzt finde, dass Verstappen ein Problem hat im Sprint und der am Ende aber die Startaufstellung ist, wobei dann gewinnt er halt von hinten. Ich sag trotzdem, Verstappen gewinnt, Perez nicht auf dem Podium, der bekommt am Sonntag irgendwelche Probleme dafür und dann gewinnt Verstappen vor, ich mache das Melbourne-Podium, aber drehst dahinter um. Verstappen gewinnt vor Alonso und Hamilton.
Okay, spannend. Best of the Rest am Sonntag. Ich glaube, Kevin, wir haben jetzt gesagt, wir machen da einfach das Team hinter Mercedes. Oder hinter Mercedes sage ich schon. gute alte Zeiten hinter Red Bull.
Ja, also quasi alles außer Red Bull. Genau. Ja gut, das ergibt sich ja dann aus dem Podiumstipp das eigentlich, richtig, oder? Ja. Weil das wäre dann Aston Martin logischerweise, ja. Jo.
Genau. Und letzter im Grand Prix, also letzter gewerteter Fahrer am Sonntag.
Letzter gewerteter Fahrer. Kevin Magnussen. Aus dem Bauch heraus.
Hat sich Kevin sicherlich notiert. Kevin, du darfst dann nachlegen mit deinen Tipps.
Ja, ich habe ja schon gerade gesagt, Verstappen, Masterclass in Aserbaidschan, Sieg im Sprint, Pole Position am Freitag, Sieg am Sonntag vor Perez und Alonso. Dementsprechend Aston Martin, Best of the Rest und Logan Sargeant ist der letzte gewertete Fahrer am Sonntag.
Ich glaube, der kommt nicht ins Ziel. Ich finde, Logan Sargeant ist eigentlich, der hat einen sehr schnellen Eindruck auf mich gemacht in den ersten Rennen. Da war ich positiv überrascht, aber der macht zu viele Fehler momentan noch. Deswegen, ich glaube, gerade auf einer Strecke wie Baku, da sehe ich Sargeant jetzt noch nicht zwangsläufig im Ziel, aber das nur als Randnotiz. Ja.
Letztes Jahr Platz 2 in der Formel 1 Formel 2 im Hauptrennen. Also Platz 2 in der Formel 2 im Hauptrennen. So, das ist richtig. Genau. Deshalb sehe ich ihn auch nicht als letztes, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Nicht nur deswegen, aber genau. Ich starte trotzdem von oben. Pole Position bei mir auch Max Verstappen, der auch den Sprint gewinnt und auch das Hauptrennen am Sonntag. Vor George Russell allerdings und dann vor Sergio Perez. Best of the Rest dementsprechend Russell im Mercedes. Und letzter wird für mich One New Show. Ja, ich würde euch eigentlich jetzt gerne noch die
Der wird auch jetzt bei jedem dritten Rennen von uns genannt, glaube ich, ne?
Das hast du bei De Vries letztes Mal auch gesagt. Jetzt habe ich extra schon nicht De Vries genommen, ja? Okay. Langsam gehen mir die Tipps aus, so. Mal sehen. Also Sessionzeiten am Wochenende, würde ich sagen, macht jetzt an der Stelle auch nicht so viel Sinn, solange wir das Format immer noch nicht wirklich kennen, was man sagen kann. Relativ sicher, Sonntag Rennen 13 Uhr, also relativ früh. So viel können wir dann, denke ich mal, schon sagen. Den Rest findet ihr dann, wenn es feststeht, auf formel1.de und Co. und natürlich auch auf unseren Starting Grid Social Media Kanälen. Und ich würde sagen, damit machen wir dann den Laden hier auch so langsam zu. Vielen Dank an dich, Ruben, dass du die Vorschau heute wieder mit uns gemacht hast hier.
Ja, sehr, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht.
Ja, danke. Gilt für mich auch. Und ich hoffe auch für dich, Kevin. Danke auch, dass du dabei warst.
Absolut. Danke, Ruben. Danke dir, Sophie.
Ja. Und wir hören uns dann hoffentlich in der Rennanalyse zum großen Preis von Aserbaidschan wieder. Die gibt's dann am kommenden Montag für euch auf die Ohren. Bis dahin, passt auf euch auf, habt eine schöne Woche und keep racing.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.